ins Gesicht geklatscht. Aber nur der Ton. Sitzt Max boxend auf seinem Thron. Der 2. Mai, 18.01 Uhr. Darauf fällt mir sowas von kein Reim ein, aber ist auch scheißegal. So, was ist jetzt? Heute ist Montag. So, gestern war Sonntag und morgen ist Dienstag.
Stark.
Kurzes Update, der Mensch im Baum ist weg. Das wollten, haben sich alle gefragt, die die vorletzte Folge gehört haben.
Instagram ist explodiert.
Ja. Gibt es Instagram noch? Benutzt das noch jemand? Ist das noch ein Ding? So?
I don't know. Obwohl, darauf, dass wir letzte Folge gesagt haben, hier die Lind ist unsere tapfere Hörerin, die immer traurig ist, wenn wir sagen, niemand hört uns, hat es auch ja. Jay geschrieben, hat gesagt, übrigens, also ich höre auch fast jede Folge.
Cool.
Hey, wir haben zwei Hörerinnen und Hörer. Okay,
ich finde, wir sollten diese Folge was Besonderes machen. Wir sollten heute Medien empfehlen, die besser sind als unser Podcast. Mhm. Also entweder hören wir jetzt auf und tun so, als wären wir die krassesten, oder wir
Weißt du, wenn wir so zu groß werden?
Ja, ich meine, nein, also ich dachte jetzt daran, so jeder von uns empfiehlt so ein paar Podcasts.
Ja, gerne.
Ein paar YouTube-Videos oder Bücher oder andere.
Sehr gerne. Dinge. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Und ich bin ich habe viel Zeit gehabt, so ein bisschen dafür. Und ich muss nur sagen, wir haben heute auch vielleicht, das war ganz witzig, heute kam, ich sollte vielleicht Sechstklässler unterrichten, weil David Kelderbacher in Elternzeit geht. Und es ist noch nicht so ganz klar, wann das passt, ob das passt und wie auch immer und so fort. Und auf einmal kam die mir nur im Flur entgegenlaufen. Hey, Walter, wie heißt Ihr Podcast? Ich bin nur natürlich, wie immer, wenn ich sowas höre, beschämt einfach weitergegangen und wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll.
Gut,
und dann, das war die Situation, glaube ich, am Freitag. Und heute kam sie dann, hey Peter, wir haben Ihren Podcast gehört. Und ich dachte mir so, oh Gott, das ist einfach so, weißt du, so SechstklässlerInnen, wo man sich so denkt, wir reden dann irgendwie, keine Ahnung, Dreiviertelstunde über irgendwie, weiß ich nicht, Tesla-Aktien oder keine Ahnung was. Ich denke mir so, oh Gott, diese SechstklässlerInnen denken sich wahrscheinlich, okay, Herr Pelz ist einfach der lameste Lehrer, den ich auf der ganzen Welt jemals gesehen habe.
Ich dachte, okay, das wäre cool. Wir machen jetzt was die geil finden. Ich habe mir, ja, ohne Scheiß, ich saß, gestern war Sonntag, ne? Gestern Abend saß ich auf der Couch und dachte so, okay, was machst du mit deinem Leben?
Mhm.
Und da ich schon alles.
6C.
6C. Und dann dachte ich mir so, warte mal. Das Smarteste, was du jetzt tun könntest, wäre dir eine PlayStation 5 zu bestellen und dir Elden Ring zu kaufen.
Das ist immer die beste Idee.
Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass du gesagt hast, man kann die gar nicht kaufen im Moment. Und also dachte ich mir so, okay, das ist jetzt doch keine Option. Außerdem wäre die nicht in einer Stunde hier. So, was soll der? Was
soll der Kram? Ja. Absolut. Oh, wurdest du schwach? Hast du überlegt?
Keine Ahnung, weil ich habe immer wieder.
Aber dein PC kann das, ne? Dein PC packt das, das weißt du.
Ja?
Ja, klar.
Aber ich will irgendwie eine PlayStation irgendwie.
Ach so.
Ich habe die auch mittlerweile im Keller gestellt, weil ich die nicht benutze.
Steht der nicht mehr rechts neben dir?
Nee.
Ah, ist alles abgecleant.
Seit ein paar Wochen nicht. Ich habe den auf den Keller gestellt. Irgendwie hat mich das nicht mehr gekickt. Aber das Ding ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich nicht, weil du ja ab und zu noch mal irgendwie so ein bisschen Konsole anhast.
Hm.
Ich hatte immer das Gefühl, so, wenn man bestimmte Computerspiele spielt, das kann alles Mögliche sein, dann hat man so ein. Das ist wie so ein Skill, den man entwickelt. Also man hat so bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Art und Weise zu denken über Situationen, die man halt in diesen Simulationen halt durchlebt, ne?
Ja.
Sei es, du musst irgendwie so eine Quest erledigen, dafür musst du irgendwie so überlegen, hey, was muss ich jetzt tun, Orientierungssinn, was weiß ich denn was. Also es gibt so Dinge, die werden so getriggert, wenn du halt eben so Spiele spielst.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dieser Muskel bei mir ist so richtig so verkümmert, weil das einzige Spiel, was ich gespielt habe, war immer gleich. Und alles andere, was ich früher mal so geil fand, ist halt.
Deine Russischkenntnisse wurden dann aufgefrischt.
Ja, aber ich dachte mir so, es könnte eigentlich gar nicht, also warum nicht? Macht ja Bock.
So. Ja, also da rennst du natürlich bei mir offene Türen ein, weil ich glaube, dass das total viel Benefits einem bieten kann, so wie Serien auch. Also ich glaube, und Bücher ja auch. Also generell Medien kann man ja schnell immer gut verteufeln und da sind auch super viele Sachen super kritisch so, ne? Aber ich glaube, gerade so was Empathie und so angeht, wenn du quasi dich in deinem echten Leben, jetzt vielleicht auch durch Corona, nicht mit so vielen echten Menschen umgeben kannst immer und sagen kannst, okay, ich übe mich jetzt im Austausch und keine Ahnung was und wie verhält man sich eigentlich zueinander, was sind nette Gesten, was sind blöde Gesten und so, hast du natürlich in Serien, Büchern und besonders halt auch in Spielen, finde ich nochmal als Sonderform, halt eine Interaktionsmöglichkeit, jetzt gar nicht mit echten Menschen zwingenderweise. Klar kannst du auch online dich, ne, mit Discord und so zusammenspielen und dann Discord irgendwie Call of Duty spielen und so, klar. Aber ich meine jetzt auch so Nimm hier so Detroit Beyond Human und so diese oder Heavy Rain, das sind ja so Walking Simulator quasi, wo du eigentlich so Detektiv bist oder keine Ahnung was und läufst durch die Gegend und musst halt dann mit Menschen interagieren, musst irgendwie Rätsel lösen oder keine Ahnung was. Und auch wenn natürlich diese Charaktere, diese NPCs keine richtigen Menschen sind, hast du ja trotzdem Dialoge, die du führst und auch Dialogoptionen, die du quasi auswählst. Das heißt, da überlegst du, mit welcher Antwort komme ich an das Ziel, das ich gerne erreichen möchte. Muss ich jetzt nett sein? Diese Person braucht es vielleicht eher ehrlich. Die andere will, dass ich hart auftrete. Keine Ahnung was. Und so kann man sich natürlich irgendwie ausprobieren. Man kann außerhalb, also in einem geschützten Raum, kann man sich im Prinzip ausprobieren und davon dann bestimmt auch Dinge mit ins echte Leben nehmen. Und das jetzt nur mal als Kommunikation, kommunikativer Skill oder Empathie. Das Gleiche, ne, über Reaktionszeiten und so ein Kram müssen wir gar nicht reden. Auf jeden Fall, ja.
Ja. Das ist jetzt eine komische Überleitung, aber es erinnert mich gerade an etwas, was ich auch letzte Woche irgendwie gehört habe in einem Podcast. Und zwar ging es um Krieg und wissen ja, das ist jetzt mittlerweile, weiß nicht, Wochen her, seit, also es fühlt sich an wie schon ewig, schon immer da gewesen. Das
wie ist ganz Corona. Absurd. So? Corona und Krieg haben noch gleichzeitig angefangen, gefühlt.
Ja, super crazy, aber ohne jetzt, also, ich weiß, wir haben jetzt lange nicht mehr darüber gesprochen. Am Anfang hatten wir mal eine Folge, aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch nicht mehr so arg mit damit beschäftigt, sondern eher so am Rande. Aber worauf ich hinaus möchte, war eher so ein Thema, was jetzt nichts mit dem aktuellen Krieg zu tun hat, aber mit Zukunftskriegen und eben dem, was du gerade beschrieben hast. So meinte dann die eine im Podcast so nach dem Motto, es gibt irgendwie so einen Sci-Fi-Roman, wo Krieg so beschrieben wird, dass eben zwei Staaten ihre Armeen quasi in eine Simulation schicken.
Ah, jo, kenne ich.
Und in der Simulation ist aber das Schmerzempfinden, das, was du emotional irgendwie durchlebst, quasi für die Teilnehmer, also für die Soldaten, genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer als in echt. Und die kämpfen quasi in dieser Simulation gegeneinander. Mit allem, was dazugehört. Ich weiß nicht, ob Tod ein Element in dieser Simulation ist, aber oder also ohne die Details zu kennen, aber so allein die Vorstellung, dass du quasi sagst, bevor wir uns in der physischen Welt bekriegen, bekriegen wir uns in dieser Simulation und wir einigen quasi uns vorher auf das Ergebnis, so nach dem Motto, wer in dieser Simulation gewinnt, der, was auch immer das Ergebnis des Krieges dann sein soll. Ne? Mhm. Das macht man quasi vorher aus und dann schützt man quasi die Leben und also der Zivilisten, wenn man so möchte, und schickt seine Soldaten in den Simulationskrieg. So. Was ein komisch, kranker, düsterer Gedanke ist irgendwie. Aber wenn man so zwei Alternativen gegeneinander abwägen würde, so nach dem Motto, was man jetzt auch jetzt in der Ukraine sieht, ne, eben wo halt eben auch Zivilisten getötet werden und so weiter, dann würde ich sagen, wenn man die Wahl hat zwischen diesem Simulationskrieg und dem echten Krieg, wie er aktuell stattfindet, dann nehme ich die Simulation, wenn es keine anderen Optionen gibt. Das fand ich irgendwie einen interessanten Gedanken, der mir selbst nie gekommen wäre wahrscheinlich, weil ich irgendwie nie diesen Pfad der Gedankengänge gehe, aber ja.
Ja, ich glaube, es ist bei all so Sachen, weil Theorie, also es ist ja so ein bisschen so, als würde man sagen, pass auf, die Fußball-Weltmeisterschaft bestimmt darüber, oder ne, lass mal ein Fußballspiel gegeneinander austreten. Also wir verlagern im Prinzip so diesen realen Krieg auf Ersatzleistungen in irgendeiner Form. Die du jetzt beschrieben hast, ist ja noch sehr nah dran. Also sie soll wahrscheinlich dann in dem Beispiel ja auch sehr nah dran sein an richtigem Krieg, so dass man sagt, okay, wir haben halt Soldaten und anstatt ne, die zu opfern, macht man halt das, was die können, aber halt trotzdem im geschützten Raum so ein bisschen, damit halt nicht diese Kollateralschäden und so weiter alle entstehen. Aber das Ding ist ja immer, das kriegt man jetzt ja auch gerade so ein bisschen mit. Das funktioniert alles immer nur, wenn die Leute sich an Spielregeln halten. So. Naja, und ich glaube, das ist ja das, was wir gerade so ein bisschen schmerzlich lernen, dass man wahrscheinlich, boah, jetzt weiß ich nicht, also als These, wahrscheinlich muss man eine so große Bedrohung für das Gegenüber sein, damit der überhaupt den Anreiz hat, sich an Spielregeln zu halten. Naja, das ist ja das Problem, weil wir könnten jetzt ja auch sagen, ey, hier Putin, lass doch mal Schnick-Schnack-Schnuck machen, wer jetzt irgendwie gewinnt oder irgendwie können irgendwas, was mit Skill zu tun hat, sagen wir mal so. Ja, ne? Und wir trainieren irgendwie jetzt 5 Jahre lang irgendwelche Leute im Klettern und der beste Kletterer gewinnt dann nachher die Krim. So. Klingt jetzt alles ein bisschen makaber, aber das soll jetzt nicht das lächerlich machen. Ja. Das Problem ist, wahrscheinlich sobald eine Seite merken würde, scheiße, wir verlieren das wahrscheinlich, wer hält dann auch in diesem Simulationsszenario dann den Aggressor auf, die Leute dann nicht in echt auch rüber zu schicken. Und da ist dann keiner mehr drauf vorbereitet. Das heißt, dieses Szenario, finde ich, macht immer Sinn, wahrscheinlich ist es in diesem Roman auch so, könnte ich mir vorstellen, dass es einfach so ist, alle sind bis an die Zähne mit Atomwaffen irgendwie bestückt, so nach dem Motto, ja. Man weiß, wenn man echt einen Krieg führen würde, würde die Welt unbewohnbar werden. Das heißt, alle sind gegenseitig so eine Bedrohung, dass alle wissen, okay, wir können keinen Krieg führen, weil sonst ist alles vorbei. Deswegen müssen wir quasi sublimieren. Also deswegen müssen wir quasi andere Wege finden, weil sonst gibt es keine Erde mehr. Und das ist ja das, was wir, wie gesagt, auch gerade so ein bisschen jetzt in echt leider irgendwie erleben, dass man das Gefühl hat, also wir haben ja auch, wie du so richtig gesagt hast, wir haben ja vor wahrscheinlich mittlerweile 5 Wochen oder so, genau ja auch darüber gesprochen. Und da habe ich ja auch selber gesagt, dass es so komisch sich anfühlt, auf einmal nicht Hardcore-Pazifist zu sein. Dass man nicht so sagt, ey, Krieg ist immer klar, Krieg ist immer scheiße, aber dass man auf einmal sagt, ja, okay, ich kann sogar verstehen, wenn Leute dann auf einmal sich verteidigen und wenn man sich verteidigen will und vielleicht muss man das auch unterstützen im Zweifel als Bündnispartner oder als wie auch immer. Und jetzt sind wir ja gerade an so einem Punkt, wo es genau darum ganz viel geht. Da gab es ja auch diesen Brief der Emma, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, großer Twitter-Shitstorm und so weiter, weil, sag ich mal, so ein bisschen intellektuellen Bubble in Deutschland, die Emma ist ja diese feministische Zeitung, mit alles Schwarzer. Okay. Und ich weiß jetzt nicht, und sie ist ja Schirmherrin und so weiter und so fort, aber es haben auch viele nicht Teil von der Emma-Blase irgendwie da unterschrieben, aber es war so ein offener Brief quasi an die Regierung, dass man auf gar keinen Fall durch Waffenlieferungen diesen schlimmen Krieg verlängern dürfe. Was aus so einer hart-pazifistischen Krieg darf nie wieder sein, Sicht kommt, die ich auch im Zweifel verstehen kann erstmal. Aber das Problem ist, wir sehen ja gerade, dass das irgendwo seine Grenzen hat, dass man das immer fordern kann und sich wünschen kann, wenn alles cool ist. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, kann ich ja nicht sagen, hey, liebe Ukrainer, hört mal auf, euch zu wehren, damit das schnell vorbei ist. Ich habe Angst vor Atombomben von Putin. Deswegen halt mal die Füße still. Und genauso sehe ich dann auch, dass nicht als Kriegstreiberei, wenn man dann sagt, okay, wir unterstützen ein Land, das um seine Freiheit kämpft, mit Waffenlieferungen, auch wenn ich selber immer sagen würde, wir sollten jede Waffenproduktion einstellen, weil es einfach Bullshit, wenn es keine Waffen gäbe, wäre geil. Trotzdem kann ich mittlerweile auch verstehen, warum man sagt, hey, es macht Sinn, da Waffen hinzuliefern, weil man dann Menschen unterstützt, die sich verteidigen wollen. Das Problem ist natürlich immer, geht damit eine Pflicht einher, müssen die sich dann verteidigen, sag ich mal, haben wir gerade so einen Stellvertreterkrieg, so wir bezahlen quasi unsere Söldner Ukraine, damit die uns den Rücken frei halten, ist natürlich ein anderer Gedanke, den man da dran klemmen kann, aber ich finde es ganz vermessen in diesem Brief, um das mal kurz anzumerken, sich dann da so ganz merkwürdig überzustellen und zu sagen, da gab es auch schon mal von Precht so ein Statement und irgendwie checken die es alle in meinen Augen nicht. Das klingt natürlich jetzt blöd, aber zu sagen, ja, die Ukraine muss einfach aufhören, sich zu wehren. Und dann ist doch alles okay, weil dann ist die Atommacht ist vorbei und dann muss man jetzt in Verhandlungen gehen und dann ist doch gut. Aber ich verstehe nicht, wie die immer noch nicht verstanden haben können, dass die Verhandlungen dann so aussehen würden wie, ja, ich will jetzt die Gebiete und die Gebiete und die Gebiete. So, und wer sagt denn, dass es da nicht in 3 Jahren weitere Forderungen gibt? Also, es ist doch einfach, wir sind doch einfach leider, das haben wir ja auch schon gesagt, wir sind doch gerade nicht in der Zeit, wo man sagen kann, an Verhandlungen wird sich gehalten. Und da wollte ich darüber hinaus, ich bin sofort fertig, dass das alles immer nur funktioniert, Verhandlungen und ein gegenseitiges auf Augenhöhe begegnen, anscheinend, wenn man in so Kriegssituationen, wenn man für die andere Macht auch eine Bedrohung darstellt in einer gewissen Form. Und wenn man jetzt sagt, man stellt die Waffenlieferungen ein, man sagt hier, Ukraine, go for it, viel Spaß alleine, habt ihr jetzt Pech gehabt, leider. Dann wird es keinen Grund geben zu sagen, ja gut, dann reicht uns das jetzt. So, also in meinen Augen macht es gar keinen Sinn.
Selbst wenn es dieses naive Szenario gäbe, dass es dann auf einmal aufhört und man sagt, okay, ab jetzt kein Krieg mehr, das war's jetzt, stopp, ne? So alle hören jetzt auf. Dass dieses Opfer zu verlangen, zu sagen, hey, liebe Menschen, die in der Ukraine leben, liebe Ukrainer, lasst euch jetzt doch mal auf die Fresse hauen, lasst euch jetzt umbringen und danach geht's uns besser. Was ist das? Also allein dieser Gedanke, sowas zu fordern, ist so ja, fast schon unverschämt und einfach nur kackendreist. Das sind die falschen Worte dafür. Mir fallen aber keine Worte ein, die diese Vermessenheit und diese, weiß ich nicht, es gibt, ich weiß nicht, ob es ein Wort dafür gibt, aber es ist so, es ist fast schon so, schreibt mal das. Ich kriege die Worte nicht zusammen. Aber es ist einfach so, so krass, so, so extrem, sowas überhaupt nur zu fordern. Ja. So nach dem Motto, komm, lass du dein Leben, damit meins ein bisschen entspannter ist.
Ja. Das Ding ist, jetzt würden da diese Leute sagen, nein, 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 nein. Es geht nicht darum, dass sie ihr Leben lassen sollen, sondern wir wollen ja weiteres Blutvergießen verhindern. Und je länger sie sich wehren, desto mehr Blut wird vergossen. Wenn sie sich jetzt ergeben und einfach Teil von Russland werden, sage ich mal ganz einfach gesagt, dann hat das Krieg, dann hat ja das Morden ein Ende. Das ist halt das, wo dann der Westen oder diese Menschen, die das meinen, halt sagen, ja, ja, ist ja nicht mein Leben. Ich muss ja nicht unter dem anderen leben. Ist ja alles scheißegal. Also mach mal bitte, damit ich Ruhe habe. So, also es ist, ja, absolut vermessen und total krass, finde ich, diese.
Ja, vor allem, wenn man sich dann die Frage stellt, wie würdest du in der Situation reagieren? Ja. Lieber wer auch immer das fordert, lieber David, so, dann habe ich großen Zweifel daran, dass du genauso denken würdest, wenn du in der Situation wärst, statt von außen drauf zu schauen und sagen, ja, utilitaristisch gesehen wäre das die klügste Herangehensweise, wenn man jetzt ein Opfer bringt, um mehr Leute zu retten, wo ich mir denke, ja, das ist aber prinzipiell der richtige Weg und du würdest genauso nicht utilitaristisch, rational, in der Situation handeln, also halt mal den Ball flach.
Ja, und wie gesagt, ich finde, das, was wir gerade alles sehen, zeigt ja, dass dann auch nicht Stopp wäre, sondern ich glaube, das haben wir leider festgestellt, es gibt halt Menschen, das muss ja nicht Putin sein, das können ja auch genug andere Menschen in der Geschichte sein, die halt, wenn, also es ist ja, man könnte auch ganz sagen, einfache klassische Konditionierung. Wenn du jetzt auf einmal sagst, okay, du hast Erfolg gehabt damit, was du jetzt gemacht hast, klar, du hast Wirtschaftssanktionen, das ist alles ungeil, aber das heißt, du machst seine Situation immer schlimmer und jetzt hat er dann so 2-3 Gebiete, vielleicht kriegt er dann, sag ich mal, in irgendwelchen Verhandlungen, der Rücken steht weiterhin zur Wand. Es wird, also in meinen Augen kann es, warum sollte es nicht weitergehen? Warum sollte dann nicht Estland oder keine Ahnung was oder Ungarn, whatever, das nächste Land sein, das dann irgendwie angegangen wird? Und dann wird wieder gesagt, ja, das konnten wir ja nicht wissen. Jetzt, dann haben wir die gleiche Situation wieder. So, das kann natürlich einem nie einer versprechen, aber das fühlt sich ja auch so falsch an zu fordern. Aber ich glaube, man muss halt, das ist, um wieder daran zurückzukommen, man muss dann irgendwie doch so eine große Bedrohung in irgendeiner Form darstellen, dass klar ist, wenn ich jetzt Stopp sage, ist halt Stopp, wie in der Schule. Ja. So, der Lehrer muss irgendwann an dem Punkt sein, wo er sagt, so, jetzt habe ich die Konsequenzen in der Hand, jetzt ist Stopp, weil sonst geht's halt immer weiter. Und das ist so scheiße, also es fühlt sich so dreckig an, das selber zu sagen, weil ich mir denke, hä, es muss doch alles ohne Drohung und ohne Waffen und ohne Machtgeschisse funktionieren, aber das funktioniert halt nur, wenn wir uns alle darauf verständigen und alle daran halten. Und ich glaube, sobald einer ausbricht, haben wir halt ein Problem. Und da müssen wir halt immer überlegen, wie wir als westliche Welt reagieren. Ja. Ja. Und ich glaube, so wie wir es jetzt tun, so langsam auch Deutschland, ist, glaube ich, irgendwie dann wahrscheinlich doch das Richtige irgendwie. Aber klar, nachher kann man sich immer hinstellen, wie nach Corona, und kann dann sagen, ja, guck mal, hätten wir doch das. Und guck mal, hätten wir doch das. Ja, weiß man nicht, aber
ja, ich glaube, wenn man auch, ich glaube, man muss sich halt einfach bewusst sein, dann, was du gesagt hast, ist extrem wichtig im Hinterkopf zu halten. Also Frieden herrscht ja nur dann, wenn eben so ein Machtgleichgewicht dann auch herrscht. Und immer dann, wenn das Machtgleichgewicht kippt, dann kann eben die eine Macht eben, wie Russland das jetzt getan hat, eben einfach mal ihre Grenzen testen und das auf brutalste Art und Weise. Und ich weiß nicht, aber kennst du noch diese Karten von früher, so nach dem Motto, wie war das Römische Reich, dann war das Persische Reich, und dann, das gibt's ja. In Asien wie in Europa und eigentlich überall auf der Welt, wahrscheinlich in verschiedenen Dimensionen, nach dem Motto, welcher Herrscher hat welche Gebiete eingenommen und so, also wenn die menschliche
Kolonialisierung ja auch und so,
ja. Wenn man die menschliche Geschichte mal nimmt, es gab immer diejenigen, die gesagt haben, ich will und ich nehm's mir jetzt, so, ne, und immer dann so, wenn es Frieden gab und wenn sich niemand getraut hat, lag es daran so nach dem Motto, dass irgendwer gesagt hat, wenn du das jetzt machst, dann, dann geht's ab. So, ja, ja. Und dieses komische, doch dann stabile Gleichgewicht, das ist auf der einen Seite immer wie du auch gesagt hast, das ist immer ungeil, weil dieses Risiko der Eskalation, wenn es dann eintritt, extrem hoch ist, aber wenn es eben nicht eintritt, ist es eben dieses Gleichgewicht. Und ja, und ich glaube, das, ja, wie kann, also wenn niemand anders eben aufrüstet und sagt, ich werde jetzt krass, dann hast du nicht so viele Optionen. Entweder sagst du, okay, ich werde jetzt nicht krass aus Prinzip, aber dann hast du dieses, also das Risiko des Ungleichgewichts, oder du ziehst halt mit und wirst auch krass mit der richtigen Intention, oder das dritte Risiko ist, du wirst krass, hast aber die falsche Intention und dann geht's voll ab.
Genau, dann hast du trotzdem halt Druck, was machen zu müssen, weil du hast auf einmal ganz viele Waffen und ganz viele Menschen ausgebildet und die müssen irgendwas tun, so ungefähr. Du hast eine riesen Batterie aufgebaut, ja.
Ja, und ich glaube halt, dass das halt das Coolste ist, halt, wenn du intern wie extern eben diese Machtgefüge sicherst. Also nach dem Motto extern, nach dem Motto, wenn du nicht nur eine Großmacht hast, die Atom kann, sondern ganz viele, die das können. Das ist auf der einen Seite riskant, vielleicht sage ich auch gerade Blödsinn, aber
naja,
nach dem Motto, um die Balance halt zu halten. Klar, im besten Fall einigt man sich darauf, die komplett runterzufahren. Und das Gleiche aber intern, dass du nicht eben eine Person hast, die sagt, ich will jetzt das, sondern eben, dass da andere Personen auf der gleichen Machtposition sind, die sagen, nee, ich kontrolliere dich aber. Ne, und das halt mindestens, dass jeder quasi jemanden hat, der ihn kontrolliert. Und das sieht man ja in Russland, dass das eben dort ausgehebelt wurde und dann hast du eben plötzlich diese fiese Kombination aus, oh, wir haben halt irgendwie Macht und es gibt niemanden, der den Mächtigen im Land kontrolliert.
Wichtiger Punkt nämlich nochmal, stimmt, weil ich ja nämlich selber gerade in die Falle auch getappt bin, weil man sich ja immer wieder den Kopf auch rufen muss, es ist halt nicht Russland so, ne? Es ist halt es sind halt eine gewisse Menge, eine wahrscheinlich, würde ich vermuten, geringe Menge von Menschen, die das bewusst aktiv in irgendeiner Form wollen. Wir reden jetzt nicht von den Menschen, die irgendwie durch Propaganda irgendwie darauf für so ein bisschen heiß gemacht wurden oder wie auch immer, aber wenn man da mehr Regulierung hätte, wenn man da mehr Durchlässigkeit hätte, wie auch immer, dann würde sowas, so ein Angriffskrieg wahrscheinlich vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr passieren oder sehr wenig passieren, weil das Volk immer sagen würde, ey Leute, da sind wir raus aus dieser Zeit. Also so, dass wenn alle Informationen hätten, wäre wieder so ein bisschen an dem Punkt. Aber ich muss da immer, ich habe es jetzt mal schon erzählt, aber ich muss da an Civilization immer denken. Kennst du das Spiel?
Ja.
Das mit diesem Hexagon und wo du dann so, ne? Und da ist es so, du hast ja verschiedene Siegtypen. Du hast irgendwie Wissenschaftssieg, wenn du die erste Mondrakete rausschickst, Kultursieg und halt den kriegerischen Sieg. Und natürlich, also vom Typ her, habe ich natürlich immer versucht, so Kultursieg und keine Ahnung, immer ne, ganz schön expandieren und so weiter und so fort. Und Religion gibt's, glaube ich, auch noch. So. Und dann kommt aber dann irgendwann einfach irgendeine Macht und sagt, ja, wir haben jetzt Panzer. Du hast die ganze Zeit dein Geld nicht da reingesteckt. Jetzt überfahren wir dich halt. Schade, jetzt haben wir halt dein Land. Das war relativ einfach so, ne? Das heißt, du kultivierst hier so relativ lange so deine schöne Kultur des Friedens, allen geht's gut, alles ist super. Ja, ja. Und da muss halt nur ein Land, eine Macht hinkommen und sagen, ja, also wir haben jetzt relativ viel Geld und Zeit einfach in der Armee gesteckt. Jetzt ist dein Land halt mir. Schade. So, und das ist halt so perfide, das ist so scheiße, weil das wahrscheinlich total viel Kultur oder ganz viel Fokus darauf eben auch bremst in einer gewissen Zeit. Weil das haben wir jetzt ja die ganze Zeit gemacht, gefühlt, würde ich jetzt sagen. Wir haben die Bundeswehr runtergerockt und wir haben ganz wenig Geld da rein investiert. Wo ich immer gesagt habe, hey, ich finde das auch, selbst als, liebe Grüße Papa, selbst als Sohn von einem Soldaten, dachte ich mir jetzt so, ja, ist doch geil, wozu brauchen wir denn Soldaten eigentlich noch? Sowas kenne ich nicht, ich kenne keinen Krieg und ich will auch keinen kennenlernen. Naja, so, ja. Und jetzt lernt man schmerzlich, okay, das passiert dann, wenn das passiert, also wenn man das so angeht vielleicht. Also, man weiß nicht, wie es sonst gekommen wäre, so, ne? Also, aber man merkt auf einmal, es ist nicht so die flawless strategy, die irgendwie ohne, die halt so völlig klar vor jedem, für jeden klar ist.
Ja. Es gibt da so einen geilen Spruch, wenn man den ins Deutsche übersetzt, klingt der wahrscheinlich so halb geil, aber der passt das, glaube ich, ganz gut zusammen. Ich versuche den mal in okay zu übersetzen.
Sag ihn erstmal auf Englisch, oder?
Ja, ich krieg's gerade nicht hin. Oder ich geh gerade schon zu sehr im Deutschen mit. Also, so nach dem Motto, es ist besser, wenn du der Krieger im Garten bist, als der Gärtner im Krieg. Klingt eigentlich gar nicht so scheiße.
Ja, klingt eigentlich ganz cool, aber ich hab's noch nicht ganz verstanden.
Also, so nach dem Motto, jetzt um auf Deutschland zurückzukommen, es wäre besser, wenn Deutschland quasi als Land die Fähigkeit hätte, wie ein Krieger zu sein, nämlich stark, mächtig, weißt du, Angst einflößt, das klingt so falsch.
Ja, völlig falsch, aber ja.
Okay, also nach dem Motto, du bist lieber der Krieger, der im Garten friedlich gärtnert und sich um sein Bonsai-Bäumchen kümmert und was auch immer. Weil, okay, falls ein anderer Krieger kommt, dann nimmst du eben deine Schaufel und brätst ihm eine über, ja, statt eben der Gärtner zu sein, der nie gelernt hat, zu kämpfen und stark zu sein, was auch immer, das sind irgendwelche blöden Assoziationen, ja, aber der dann auf einmal dann in der, wie du es gerade beschrieben hast, in dem, der zwar die ultimative Kultivierung seines Gartens hinbekommen hat, aber dann, wenn jemand der Böse kommt, dann stehst du halt da und sagst, los, Rankenhieb, aber dann merkst du, du bist gar nicht Edgecatcher und du bist gar nicht.
Und dieser Sam ist nicht da, genau.
Also, aber ich glaube, das ist so, das ist, ja, das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen, ne? Weil, das Motto, es ist okay, solange man sich eben selber kontrollieren kann, kann man ruhig die Bestie sein. Mhm. Weil es eben auch Bestien da draußen gibt, die einem versuchen, irgendwie weh zu tun. Und es klingt, und alles, ja, in der drin sagt so, ja, nee, ja, ne? Ja. Und das ist wie, wenn man sagt, hey, lern doch Selbstverteidigung, ne? So als aufs Individuum bezogen. Dann geh doch zum Kampfsport, lern, dich selbst zu verteidigen. Nicht, weil du dann jemandem auf die Fresse hauen willst, sondern falls jemand eben zu dir kommt, dass du eben sagen kannst, stopp. Hm. So. Und ich glaube, das ist so das Mindset. Und irgendwie hat Deutschland irgendwie keinen Judo-Kurs mehr gemacht seit 30 Jahren. Oder so. Also, ja, das soll ja gar nicht lächerlich klingen, aber ich glaube, so, um das mal so ein bisschen.
Genau, um das noch aufzugreifen. Und selbst bei diesen Selbstverteidigungskursen ist ja das Erste, was du immer lernst, der Lauf halt weg. So. Wir reden erstmal 10 Minuten darüber, dass du wegläufst. Und dann bringen wir dir bei, wie du dich verteidigen kannst. Das Problem ist, wir sind jetzt aber genau in dieser Ländersituation. Die Ukraine kann halt nicht weglaufen, so. Und das funktioniert halt nicht. Und da muss man halt dann eben, also sagt mein Gefühl, muss man dann irgendwie Zivilcourage zeigen, im großen Sinne, und muss sagen, okay, wenn ich sehe, dass auf dem Schulhof irgendwie der kleine Junge, das kleine Mädchen gemobbt wird, muss ich halt da irgendwie helfen. Auf irgendeine Art und Weise. Und leider gibt es nicht so viele Möglichkeiten, weil diese finanziellen Sanktionen, haben wir ja schon drüber gesprochen, die greifen halt lang- und mittelfristig. Das ist auch okay und so. Und das ist auch alles gut, so, natürlich. Aber wahrscheinlich muss man doch irgendwie noch anders unterstützen. Und ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben es oft genug betont, dass sich das einfach total komisch anfühlt, das überhaupt so zu formulieren und irgendwie, ne? Und dann kann man sich auch immer die Frage gefallen lassen, ja, würdest du denn jetzt, wenn jetzt gesagt wird, wir schicken da 100.000 Soldaten, würdest du denn da hingehen? Und ich sage, nee, würde ich nicht, sorry. Ich bin halt ein Lappentyp, der da wahrscheinlich mehr
Unfug. Du bist halt Gärtner, ne?
So, genau, wie wir alle. Ich bin halt der klassische Gärtner, so. Mich kann da keiner gebrauchen und ich würde es halt auch nicht machen, so, weil ich meinen Arsch nicht riskieren würde. Aber das Problem ist, die Ukrainer haben ja nicht die Wahl, so in einer gewissen Form. So, also, nee, sie haben eigentlich nicht die Wahl. So, dazu sagen,
ja, die hatten, haben sie getroffen.
Also genau.
Die dann, ne?
Ja. Genau, so. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo sie halt keine großartige Wahl mehr haben. So, es ist alle Fakten.
Also, ich rede jetzt von Frauen und Kindern und Eltern, genau, und Leuten, ne? Also,
ja. Genau, das meine ich auch, genau. Und wenn die Leute schon da sind und keine Wahl mehr haben, dann muss man, finde ich, von außen alles Mögliche tun, um das eben zu unterstützen. Aber dann kann ich ja auch verstehen, wenn dann so diese intellektuellen Blase dann in irgendeiner Form fordert, da muss das in einem Rahmen sein, der nicht den Atomkrieg provoziert. Na klar, aber das passiert ja auch. Also das ist ja wieder der Punkt, wir sind da wieder in diesen Schwarz-Weiß-Diskussionen auf einmal, wo das Grau vergessen wird. Dass dann so gesagt wird, ja, sollen wir denn jetzt dann irgendwie auf einmal Atommacht werden und sollen wir da jetzt irgendwie Napalmbomben über Russland abwerfen, um die Ukraine zu retten? Nee, darum geht's ja überhaupt nicht. Sondern es geht einfach darum, einem Unterdrückten gerade irgendwie in einem gewissen Rahmen zu helfen. Und ich finde den Mittelweg, den wir als NATO, als Europa in irgendeiner Form da gerade gehen, zu sagen, okay, wir wollen nicht aktiv Kriegspartei werden, weil wir wissen, wenn wir jetzt mit der NATO in den Krieg ziehen in irgendeiner Form, dann hat das viel größere Auswirkungen, als wir uns das irgendwie vorstellen können. Das heißt, das ist es uns, so blöd es klingt, ja gerade nicht wert, damit die Ukraine zu verteidigen. Was, so blöd es klingt, ja auch irgendwie vielleicht okay ist, weil es würde noch viel mehr Leid dann vielleicht verursachen. Aber trotzdem tut man in dem Rahmen, den man hat, dann doch irgendwie was. Ja.
Ich wollte gerade sagen, das habe ich auch irgendwo aufgegriffen, das war eher die amerikanische Perspektive, aber das kannst du eins zu eins auf Europa übertragen. Wenn du als Regierung gewählt wirst, dann hast du ja per Auftrag die Pflicht, das Wohlergehen und was auch immer deiner Bevölkerung irgendwie sicherzustellen. Und natürlich kannst du da, also ist dein primärer Auftrag, so als Bundesregierung zu gucken, wie stelle ich sicher, dass es den Deutschen gut geht. So genauso wie als französischer Präsident ist es deine Aufgabe jetzt zu sagen, wie gucke ich, dass es Frankreich gut geht und so weiter. Klar, du hast auch gewisse Verpflichtungen deiner Partner gegenüber, deiner NATO-Partner, welche Bündnis du auch immer irgendwie beigehörst. Aber du musst halt auch gucken, so nach dem Motto, hey, was ist jetzt besser für die Leute, für die ich gerade repräsentiere? Und auch das ist eben grau. Das ist, also, aber auch tendenziell eher so nach dem Motto, okay, wie gucke ich, dass ich dann den Arsch der Leute rette, die ich repräsentiere? Das ist deine Priorität. Das klingt zwar immer in der Realität brutal hart, weil es lässt sich dann leicht sagen, ja, aber was ist nach dem Motto, was ist unser Leben wert, wenn wir es nicht schaffen, das Leben der anderen zu retten? Ja, das ist eine richtige Frage, aber gleichzeitig musst du halt auch gucken, okay, warte mal, aber meine Aufgabe ist eben, das Leben der Leute eben sicherzustellen, für die ich verantwortlich bin. Das sind eben hart gesprochen, erstmal für die Franzosen, für die Schweizer, für die Deutschen und so weiter. Hm. Und eben nicht für die, ne, für die deutsche Bundesregierung ist nicht der Auftrag nach dem Motto, die ukrainische Bevölkerung als Priorität Nummer eins quasi zu sichern. Auch wenn wir uns das alle wünschen würden, dass das einfach so gehen würde. Aber das einfach so gehen, haben wir ja festgestellt, geht nicht. Also finde ich genau, ist dieser Mittelweg zu sagen, gut, wie können wir sicherstellen, dass wir unseren eigenen Auftrag als Priorität erstmal sicherstellen, nämlich die eigene Bevölkerung sicher in Sicherheit zu bringen und dann eben noch zu gucken, wie können wir aber darüber hinaus noch helfen. Und ich glaube, es ist halt wie so eine Treppe, nach dem Motto, du guckst, was du eben tun kannst, aber es ist halt eben nicht alles oder nichts, schwarz und weiß, sondern ja, und ich finde, alle, die sich da jetzt sehr extrem in eine oder andere Richtung positionieren, sind halt naiv und simplifizieren halt komplexe Situationen aufs Extremste. Und sowas finde ich halt, ja, insofern nicht nur moralisch falsch, sondern auch gefährlich im Sinne von, du schaffst da oder du kannst da als Mensch mit einer starken Meinung und vielleicht auch mit einer Zuhörerschaft einfach polarisieren, prägen. Und auch da greift wieder die Verantwortung. So nach dem Motto, wenn du eben ein weiß ich nicht, Precht bist und der im Podcast oder im ZDF-Fernsehen irgendwas sagt, dann hast du halt eine Verantwortung. So. Und dann frage ich mich so, wenn du das so durchdacht hast, dann durchdenk auch deine Verantwortung, die du trägst und das, was du im Zweifel halt machst, nämlich unrealistische Szenarien in irgendwelche Köpfe pflanzen, die, ja, die zu Konflikten intern führen wiederum. Also es ist irgendwie nicht smart, finde ich.
Ja, um das nur mit dem letzten Beispiel zu untermauern, und dann können wir von dem Kriegsthema auch wegkommen. Ich finde, es immer bietet sich dann in so Situationen manchmal ja auch an, den Staat wieder so ein bisschen als Mensch zu vergleichen. Und das ist ja so ein bisschen das, was du gerade schön erklärt hast. Ist ja so ein bisschen so, wie wenn wir, sagen wir jetzt, in solchen sozialen Berufen, ich als Lehrer oder Psychologen oder wer auch immer, du kannst natürlich dir Aufgaben und Aufgaben noch und nöcher ranschaffen und sagen, ich will die Welt retten, ich will den retten, ich will das retten und so. Aber dann wirst du selber daran kaputt gehen, dann hilfst du auch keinem mehr. Das heißt, es funktioniert nicht, dass man sagt, wir müssen jetzt auf einmal all out gehen und irgendwie keine Ahnung was machen und dann brechen wir selber alle zusammen. Wir kennen das hier total. Die Leute drehen auf einmal durch, wenn sie kein Mehl mehr kaufen können. Und denkst so, oh Mann ey. Und das ist, drehen sie schon durch. So, das heißt, wie sensibel und fragil dieses eigentlich, wo man sagen würde, stabile Konstrukt unseres Deutschlands, sage ich mal, ist, merkt man ja dann immer in so Kleinigkeiten, in Wahlzeiten, in Corona-Zeiten und so, haben wir ja gelernt, wie instabil dieses Konstrukt dann doch irgendwie relativ schnell sein kann oder wie angreifbar oder wie schnell es rumoren kann in irgendeiner Form. Und deswegen kann ich schon verstehen, wenn man dann sagt, okay, wir müssen jetzt erstmal durchatmen, Situation analysieren, gut überlegen. Und dann müssen wir gucken, wie können wir punktuell jetzt anfangen zu arbeiten, zu helfen, zu unterstützen. Ne, wir richten jetzt SFG-Klassen ein, also hier eine Sprachfördergruppen ein an Schulen. Wie können wir Leute aufnehmen und so weiter und so fort. Und ja, ich finde, so der Kurs ist, der muss jetzt irgendwie so weitergehen. Aber jede Forderung nach, wir müssen jetzt da, weiß ich nicht, Militär hinschicken, wir dürfen da überhaupt nichts machen. Ja, alles wahrscheinlich valide Meinungen in irgendeiner Form, aber was ich ganz, ganz, um das nochmal kurz festzumachen, was ich ganz unangenehm und super scheiße fand, war eben dieser Tenor und auch, dass es wirklich so dann drin stand, so ein bisschen intellektualisiert, so ein bisschen in coolen, schönen Worten, weil dann kriegen sie weniger Leute irgendwie mit und es klingt so sinnvoll und es klingt so gut, wenn dann quasi da so drin steht, ja, wir müssen, die Ukraine muss quasi aufgeben, weil die sind gerade dafür verantwortlich, dass das Leiden sich länger zieht. Also es ist halt so diese klassische Täter-Opfer-Umkehr und das halt von dieser Emma, also das hat mich so wahnsinnig gemacht, weil ich dachte, das ist genauso, wie wenn du immer sagst, ja, wenn der XY vergewaltigt wurde, muss sie erstmal gucken, vielleicht hatte sie ja einen falschen Rock an oder keine Ahnung. Ja. So, sind wir da nicht langsam drüber hinweg? Sind wir nicht langsam raus aus diesem Geist, dass wir sagen, wir müssen auch immer erstmal gucken, was hat das Opfer eigentlich für eine Schuld? Bei Mobbing, whatever. Ja, ja. Halt einfach die Fresse, wenn du sowas sagen willst und hör erstmal nur dem Opfer zu. Aber fang jetzt nicht an mit, ja, aber du bist auch ein bisschen schuld, das musst du schon zugeben. Und wenn du jetzt noch weitermachst, dann wird es auch nicht besser.
Ja. Ja. Der Vergleich ist ganz gut, glaube ich, weil das weil genau dieses Thema mit quasi auf das Individuum bezogen und dann auch noch auf diese Geschlechterthematik und Vergewaltigung ist ja genau das, wo es genau umgekehrt argumentiert wird. Richtig argumentiert wird, sagen, das Opfer ist das Opfer, da muss man gar nicht drauf schauen, das ist immer der Täter. Und jetzt auf einmal wird es genau umgedreht und ja, das sage ich ganz gut nochmal vorgehoben. Ich finde einen Gedanken noch, der gar nicht konkret damit zu tun hat, wer hat was gesagt, sondern eher die Frage noch mal vielleicht stellt, okay, was kann man daraus lernen aus der Situation? Ich finde es super interessant, jetzt zu beobachten, was für Schlussfolgerungen gezogen werden im Hinblick auf zwei Dinge. Einmal die Autonomie des Landes, also nach dem Motto, wir haben jetzt festgestellt, okay, wir können nicht ohne Strom und, also wir können nicht ohne Gas und Erdöl, das ist doof. Wir haben Nahrungsmittel, ist auch doof und noch ein paar andere Dinge sind doof und wir sind eigentlich gar nicht so.
Nervige
so,
Themen.
Ne, das zweite Thema ist, okay, wir können ja auch gar nicht so sehr irgendwie was dagegen machen, weil irgendwie nimmt uns keiner ernst. Jetzt überspitzt gesagt, aber um auf den ersten Punkt einzugehen, ich finde es jetzt interessant, was man jetzt. Oder was wir jetzt tun können, um halt eben so Dinge dann auch sicherzustellen, wie, okay, wir können uns selbst versorgen mit Energie zum Beispiel. Weil ich glaube, das war ja, ist ja einer der kritischen Punkte gewesen, weshalb man eben nicht sagen könnte, wir cutten jetzt komplett und ziehen Sanktionen bis zum Ende durch, weil eben da noch diese Abhängigkeit besteht. Und ich glaube, ein cooler Trend könnte sein, dass eben, das kann auf Ortschaftsebene sein, das kann auf Landesebene sein, das kann auf Europa-Kontinentalebene sein, dass man sagt, hey, wir gucken jetzt, dass wir so die Basics auch alleine hinkriegen, so nach dem Motto, wenn ab morgen irgendwie alle Grenzen zugemacht werden, können wir uns mit Nahrungsmitteln versorgen, da können wir uns noch mit Energie versorgen, da können wir noch unsere eigenen Klamotten nähen und unsere eigenen Chips produzieren und weiß ich nicht, also das, ne, was jetzt gerade so
ein Streben nach Autarkie irgendwie so ein bisschen, ne?
Jedenfalls zu einem gewissen Grad, ne? Ich würde jetzt niemals sagen, lass uns irgendwie Grenzen zumachen und aufhören, miteinander zu handeln, weil ich glaube, das wäre auch nicht richtig, aber dass man eben sich die Fragen stellt, okay, was sind so die Grundbedürfnisse, was sind so die Grundtechnologien, die wir halt eben alleine hinkriegen wollen, wo wir nicht sagen, wenn jetzt eben China eben keine Chips mehr liefert, dann steht die Welt still. So, und das ist gar kein China-Bashing oder irgendwas.
Nein, in Richtung, sondern einfach nur. Jeder andere könnte auch das sein.
Ja, ich meine, das hat man ja früher auch gemacht und immer gesagt, okay, wir gucken jetzt mal, dass wir, weiß ich nicht, die Milch und Getreide günstig hinkriegen, als Subventionen verteilt, ne, erinnert sich an die Milchseen und so weiter und die Getreideberge. So, mit diesem Gedanken vielleicht irgendwie anders, ökonomisch anders aufgesetzt, weil das nicht immer das Smarteste war, aber halt zu gucken, was sind so die Basics, die wir irgendwie auch alleine hinkriegen können, um im Zweifelsfall, wenn es eben einen neuen Bösen auf der Karte gibt, dass man sagt, okay, jetzt ziehen wir Sanktionen bis zum Ende durch. Oder wir sind eben nicht abhängig, wenn es um die Grundbedürfnisse geht. Und das fände ich nochmal ganz gut. Ich glaube, das hat man einfach so komplett einfach vergessen in letzter Zeit. Und es wurde mir auch noch klar, als ich habe auch so einen Dialog zwischen einer Feministin und so einem Typen, der irgendwie so ein bisschen dagegen gehalten hat. Und da ging es auch um darum, so nach dem Motto, hey, nach dem Motto, wenn du, also eigentlich hat das gar nichts mit Feminismus zu tun, nur die Aussage des Typen war, wir vergessen manchmal, was für eine krasse Infrastruktur Menschen schon erschaffen haben. Wir nehmen halt nehmen das für selbstverständlich, dass eben überall Strom fließt, dass das irgendwie intakt ist, dass das Internet da ist, dass wir einfach Lebensmittel im Supermarkt haben. Wir nehmen das einfach für gegeben, dass dass Krankenhäuser funktionieren und so weiter und so fort. Wir erwarten, dass wenn du in der Apotheke bist, dass da Aspirin verfügbar ist und so weiter. Und man vergisst halt so schnell, was für ein Apparat dahinter steckt, der das Ganze überhaupt möglich macht und was für Menschen dahinter steckt, die das auch möglich gemacht haben und weiterhin möglich machen. Und bei vielen Dingen habe ich so den Eindruck, wenn jetzt morgen irgendwie, wie gesagt, einfach die Grenzen zugemacht werden, dann stehen wir da und können es auch einfach nicht. Wir haben gar nicht mehr die Skills für viele Dinge. Ne? Ich glaube, in Deutschland hat man noch ein paar Skills. Ne? Also wir können Tabletten nutzen, wir können Messer herstellen und Autos.
Bin sehr gut bei Elden Ring.
aber es gibt auch bestimmte Dinge, da stehen wir einfach da und denken so, ich weiß nicht, so, wie soll das funktionieren? Und dann steht man halt blöd da. Und ich glaube, dieses Gefühl wird jetzt nochmal ganz deutlich, auch durch die ganze Situation, dass man einfach gemerkt hat, so ja, fuck. Stimmt, vielleicht sollten wir bestimmte Skills einfach beibehalten, so wie man in der Schule den Kindern beibringt, zu lesen. So. Du willst einfach, dass Leute lesen können. So. Deswegen willst du vielleicht auch, dass Leute bestimmte Teile dieser wertvollen Infrastruktur, die wir haben, irgendwie auch können. So. Wir brauchen Leute, die wissen, wie man so einen Strommast irgendwie maintained, wenn er nicht mehr kann, so, oder keine Ahnung.
Ja, es wäre wieder so ein bisschen weg von alles so ultra auf Effizienz streben, weil du könntest ja auch sagen, warum muss jeder Mensch lesen können? Eigentlich reicht es doch, wenn irgendwie, keine Ahnung, 20% lesen können, die kümmern sich um alles, was lesbar ist und so. Also du könntest ja theoretisch, ja, ganz extrem gesprochen, könntest du ja super krass die Welt kastinisieren. Also du könntest sagen, ne, das ist jetzt die Arbeiter und die machen das und die müssen auch gar nichts anderes können, weil da kümmern sich anderen. Und ich glaube, dass dieses System Schwächen hat. Das hat die Geschichte gezeigt. Und deswegen, ja, gerade vielleicht, wenn es so Grundbedürfnisse geht, weil auch als du es gerade so ein bisschen erzählt hast, ist immer wieder so angesprungen, aber eigentlich will ich doch so viel vernetzen wie möglich und eigentlich möchte ich so viel dezentralisieren wie möglich. Aber trotzdem finde ich es absolut plausibel zu sagen, naja, aber was sind denn die Grundnahrungsmittel, also jetzt nicht Nahrungsmittel, sondern die Grunderzeugnisse oder Grundskills, die wir irgendwie behalten sollten und die haben sollten. Und das kann halt, das zeigt uns das ja gerade, es kann halt nicht schaden, die zu haben. Da geht es jetzt nicht darum, wir müssen wieder Panzer komplett in Deutschland bauen, sondern das fand ich immer aus dem Geschichte so das Coolste, so nach dem Motto, dass man dann gesagt hat, ja, wenn irgendwie der Unterbau, die Ketten werden in Frankreich produziert, der Turm wird in Holland produziert und keine Ahnung was. So, um sozusagen sich selbst davor zu schützen, miteinander Krieg zu führen, finde ich voll geil. Da kann man schön dezentralisieren und kann das schön abgeben und keine Ahnung, ist alles scheißegal, weil das hat keinen Grund. Bedürfnis irgendwie, aber zu sagen, okay, wir sind beim Strom voll abhängig von dem Land und bei dem Land, das ist ja vielleicht was, wo man wieder ein bisschen mehr hinkommen muss und kann. Auch wenn das wie so Individualisierungsstreben klingt, glaube ich, muss man da wieder eben sagen, es geht ja nicht darum, wie du richtig gesagt hast, alle Grenzen zu machen, jeder muss nur für sich gucken, sondern es geht einfach darum, es ist vielleicht sogar ein mehr Miteinander möglich, wenn sich alle wieder sicherer in sich selbst quasi sind, weil man dann nicht in Abhängigkeiten steckt, sondern mehr in einem freiwilligen Austausch, in einem freiwilligen Miteinander in irgendeiner Form. Könnte man auch so positiv formulieren, nur um nicht wieder in diese Extreme zu rutschen irgendwie. Ne?
Ja, und ich glaube halt, wenn man über, also du hast ja schön gesagt, ne, wenn man dezentralisiert, dann verteilt man so ein bisschen die Machtgefüge, dann gibt es nicht den einen. Ne, sagt, wenn man den Panzerbau dezentralisiert hat, dann braucht man halt eben alle Parteien aus allen Ländern, um eben diesen Panzer herzustellen. Aber wenn du jetzt quasi so komplett rauszoomst und dich fragst, okay, wie ist eigentlich unsere Welt, wie ist Weltmachtgefüge, ist das zentral oder dezentral, dann wirst du feststellen, oh, das ist eigentlich so ein Duopol. Du hast eigentlich zwei.
Oh, mittlerweile, ein Duopol, ja,
mittlerweile könnte man sagen, vielleicht sind es sogar drei Mächte, mit China jetzt, aber dort ist irgendwie immer Russland, USA waren so die zwei großen Mächte mit Atomwaffen und die sich so ein bisschen gegeneinander positioniert haben. Dann gab es den Osten und den Westen, das sagt auch die Sprache ganz klar. Und jetzt hast du den Osten, den Westen und China. Also, aber stell dir vor, du hättest, den Osten, Westen, China, Indien, Australien und den Nordpol. Warum auch immer, sagen wir dann,
steht jetzt. Der Nordpol ist noch realistischer als Australien, glaube ich.
Ja, nein, aber was ich damit sagen will, Stefan, du hast statt zwei Großmächte, hast du einfach 20 Großmächte. Und das,
ein dicker Pol.
Dann dezentralisierst du die Macht von eben ganz wenigen auf ganz viele. Und dann können meinetwegen alle gleich mächtig werden und die gleichen coolen Technologien haben und alle krass werden. Dann wird man sich vielleicht aber eher einig zu sagen, komm, wir fahren jetzt mal kollektiv runter, statt wenn nur zwei miteinander verhandeln. Ich glaube, wenn man mit 20 Leuten auf Augenhöhe verhandelt, dann kann man sich eher dazu einigen und sagt, okay, den einen kann ich im Auge behalten, aber die anderen 19 nicht. Also komm, fahren wir einfach alle runter. Ich glaube, je mehr Machtverteilung du hast, desto eher kann man sich auf so Dinge einigen wie, hey, wir machen jetzt wieder Militär runter und alle im Gleichschritt, damit uns möglichst keiner den anderen hinterm Rücken irgendwie, ne? Und das fände ich auf der Ebene halt irgendwie ganz cool, wenn man da sagt, hey, guck mal, wir als Europa werden ernst genommen in der Welt. So. Und Afrika als Kontinent auch, ne? Du sagst, da sind so viele Menschen, die haben so viele Ressourcen. Ne? Wenn jetzt eben die richtigen Weichen gestellt werden, kannst du auch da irgendwie sagen, Afrika ist eine der großen Weltmächte. Das wäre auch irgendwie cool, weil dann wüsstest du, okay, du hast Afrika, du hast Europa, du hast Nordamerika, Südamerika, China, Indien, andere Teile der Welt, um nicht alle aufzuzählen. Aber und alle sind irgendwie gleich krass. So. Ich glaube, dann denkt man sich so, okay, wir sind alle gleich krass, wir haben hier nichts zu gewinnen, komm, wer zuerst auf dem Mars ist. So. Und macht wegen da weiter.
Ja, genau, da sind wir wieder bei diesen Stellvertreter-Wettkämpfen, ne? So nach dem Motto, messt euch ja darin, wer der Geilste ist, wer zuerst auf dem Mond ist. So. Das ist halt irgendwie, verschwendet eure Ressourcen da und macht da irgendwie was Witziges, anstatt irgendwie das da reinzustecken. Ja. Ja, ach, lass uns da einen Punkt dran setzen. War trotzdem, finde ich, ganz spannend, da nochmal reinzugucken. Weil das ja doch irgendwie, also mein Reddit-Feed ist dann doch irgendwie jeden Morgen noch so voll mit, ne, jetzt dann doch, wie, also ich glaube, so vor 2 Wochen sah es mal so aus mit, ah, es hat sich so ein bisschen entspannt, so medial zumindest, könnte man sagen. Und dann so, ah, nee, doch nicht und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt hat Lavrov heute wieder irgendwas gesagt. Und eigentlich geht es die ganze Zeit weiter, nur wir haben jetzt die ganze Zeit nicht drüber gesprochen, deswegen war es, glaube ich, okay, da noch mal so ein bisschen uns abzudaten. Aber apropos Update, um den Hard Cut zu setzen.
Härteste Cut ever.
Das Gute ist, jetzt, also hiernach haben wir auf jeden Fall die Sechser wieder verloren. Das haben die sich sicher nicht angehört.
Oder mit großen Ohren.
Oder mit
großen Augen.
Absolut, ich bin mir sicher. Ich wollte dir kurz von meinem, also das klingt jetzt so, als wäre ich so ein Lehrer, der die ganze Zeit nur von der Schule reden will, aber du hast ja vor dem Podcast schon gefragt, deswegen wollte ich jetzt gerade darin überleiten. Weil wir den Mittwoch vor der Brust hatten, was schippen wir nicht.
Yes.
So, der ja so ein Hardcore-Tag ist, so, ne? Und ich hatte Dienstag Mitgliederversammlung, irgendwie Donnerstag war auch irgendwas und irgendwie alles irgendwie viel los, so. Der Mittwoch war tatsächlich echt ganz cool. Also das Blöde war, ich habe in der zweiten Stunde noch eine Vertretung reinbekommen. Das heißt, ich hatte wirklich von 1. bis 9. durchgängig. Deswegen, das war ein bisschen hart. Ich glaube, das ist arbeitsrechtlich, glaube ich, gar nicht drin. Man muss irgendwie Pausen haben können. Deswegen habe ich dann Bescheid gesagt, es wäre nett, wenn ich da nicht, weil die hatten ja schon einen Plan von drüben noch nicht, deswegen wussten die das nicht und so weiter und so fort. Hat sich jetzt alles so ein bisschen geklärt. Das war so ein bisschen die erste Woche noch. Dann war ich drüben in der Vertretung eingeteilt, also in der Gesamtschule, weil die vergessen haben, dass ich SV habe mittwochs. Dann musste ich da Bescheid sagen, hey, übrigens, ich bin da. Das heißt, es war so ein bisschen, man wusste nicht, was passiert. Ja. Genau, aber alle voll okay. Das klingt eigentlich so nach Horror, wenn ich das so jetzt mir vorstelle. Aber es war alles okay, handelbar. Ich glaube, ich war in so einem ganz okayen Modus. Die zweite 5, die ich dann kennengelernt habe, die 5-1, die ich dann im Team-Teaching habe mit der lieben Lara, das war total cool, weil ich dann auch mal gesehen habe, okay, wie unterrichtet hier auch jemand, der schon länger, ein bisschen länger zumindest hier ist. Und das hat mich immer so ein bisschen beruhigt in dem, wie ich es getan habe, weil ich mir sagte, ah, okay, es ist doch nicht bei dir alles katastrophal. Also da sind die auch unruhig und trotzdem auch nett und so weiter und so fort. Das hat man ganz schön gesehen und auch so vom Unterrichtsmaterial und so, weil ich halt dachte, okay, Fünfer an der Gesamtschule, nochmal andere Differenzierungen und so weiter und so fort. Habe ich aber ganz gut, glaube ich, hingekriegt so irgendwie. Das heißt, ich konnte schon mal so ein bisschen diese nicht zu großen, aber so ein bisschen Selbstzweifel quasi runterschrauben, so nach dem Motto, okay, das läuft, das wird passieren, das wird kommen, das wird jetzt Zeit brauchen und dann wird das irgendwann besser. Und genau, und das hat sich heute auch gezeigt. Ich hatte heute in der 8.9. wieder meine Fünfer und es war richtig cool. Wir haben sogar am Ende noch eine Viertelstunde Zeit gehabt, um rauszugehen. Wir waren bei diesem neu gebauten Parkourplatz da, weißt du. Dann haben die sich ein bisschen ausgetobt und es war endlich, konnte ich das auch einlösen, weil letzte Stunde habe ich gesagt, hey, wir können rausgehen, wenn ihr das packt. Haben sie nicht gepackt, es war zu chaotisch. Ich hätte sie dafür nicht belohnen können, so ungefähr. Und diesmal war es so, hey, es hat gut funktioniert, lass uns das machen. Ich habe mit dem Anfang so einen Quiz gemacht mit so Plickers, weißt du, hier diese QR-Codes, die ich, glaube ich, schon mal erzählt habe. Und so, wo die kein Handy für brauchen und so. Das kam auch gut an und ja, es lief auf jeden Fall ganz gut. Trotz allem merkt man halt, es ist einfach super krass unruhig. Es ist halt einfach super krass anstrengend für den Kopf, einfach für die, für so das eigene irgendwie. Aber ich glaube, das ist auch einfach was, wo man sich dran gewöhnen muss in einer gewissen Form. Genauso wie dieser Gedanke, das ist ja, sind wir jetzt wieder fast wieder ein bisschen bei diesem Kriegsding, wo man dann so denkt, ich dachte nicht, dass ich mal so rede, aber dann auch dieser Gedanke, du kannst halt nicht alle retten. So, also jetzt gar nicht im Sinne von retten, im Sinne von, oh Gott, alle sind da total schlimm und es geht allen ganz schlecht. Nein, das ist gar nicht damit gemeint, aber du kannst nicht jeden kleinen Mini-Brand löschen, weil wenn du dem die Aufmerksamkeit schenkst, dann brodeln die anderen hoch. Das heißt, du musst irgendwie so einen Weg finden, wo du dich ganz okay bewegen kannst in einem gewissen, sag ich mal, jetzt auch Lärmpegel, um es einfach daran festzumachen. Und dann dich daran gewöhnen, dann läuft das irgendwie so ein bisschen. Und das fand ich irgendwie nochmal eine spannende Erkenntnis für mich, weil das halt anders als drüben ist. Weil drüben, weißt du, die kriegen das hin, einfach ruhig zu sein. Das können die. Aber die Fünfer, das kannst du von denen nicht verlangen, nicht weil die scheiße sind, sondern das können die einfach gerade nicht leisten. So. Vor allem nicht 8.9. an einem Langtag und so weiter und so fort. Und da bringt es dann nichts, irgendwie wie Don Quixote so gegen Windmühlen zu kämpfen und zu sagen, hey, Sancho Panza, bitte hilf mir mal. Nee, funktioniert nicht. Das werden die nicht können, sondern ich glaube, da muss man eher an seiner eigenen Einstellung so ein bisschen einarbeiten und gucken, okay, wie kann ich hier trotzdem nicht die ganze Zeit mich aufregen oder so oder hier frustriert rausgehen und die aber auch nicht. Und ich glaube, da bin ich heute immerhin in der dritten Stunde schon, also ich habe die jetzt ja 3 Stunden erst, glaube ich, schon einen ganz guten Schritt weitergekommen. Also war auch Zuckerfest, deswegen haben 5 Leute gefehlt. Das kann auch ein Grund dafür gewesen sein, dass es heute gut lief. Aber ich möchte es gerne mal auf, dass wir wachsen zusammen hinaus, also darauf möchte ich es gerne schieben. Und vor allem, weil wir beim Kapurplatz waren und ich, und natürlich die Fünfer, wie sie sind, gesagt, Herr Pelzer, können Sie das auch? Und da konnte ich dir ein paar gute Sachen zeigen und da konnte ich ein bisschen, konnte ich meine Stellung in der Rangordnung, konnte ich nach oben arbeiten, glaube ich, so ein bisschen. Ganz
gut. Es hat sich doch gelohnt, früher
den ganz krank zu machen. Können Sie Handstand? Die Frage ist nicht, kann ich das? Die Frage ist, wie lange?
Auf wie vielen Händen?
Sowas habe ich nicht gesagt, aber es hat sich ganz gut angefühlt. Das war dann so, okay, komm, wir machen das jetzt einmal ein bisschen geturnt und dann waren die irgendwie happy und dann war es irgendwie ganz nett und das war ganz gut.
Ja, aber das ist schon krass wahrscheinlich, was so eine, die Klassengröße auch ausmacht. Ne? Ob du jetzt irgendwie 15, 20, 25 oder 30 Kinder in der Klasse hast, macht wahrscheinlich irgendwie so einen Weltenunterschied. Ne?
100%ig, ja.
Genau. Aber, wie warst du für dich von der Belastung her an dem Mittwoch? Also, weil klar, das war jetzt nochmal eine Sondersituation mit den Vertretungsstunden, aber würdest du sagen, geht klar oder ist das auf Dauer irgendwie einfach ungeil?
So am Block? Ja, ich glaube, auf Dauer ist das ungeil, weil ich glaube, dass da meine HBG-Kurse ein bisschen drunter leiden. Oder ich bei meinen Kursen, weil ich habe das Gefühl, ich bin da nicht ganz so da. Ich habe dann nicht ganz so einen Fokus. Ich bin da nicht ganz so mit der vollen Aufmerksamkeit da, weil sonst ist ja mein Unterricht bis jetzt immer so, oder mein Leben in der Schule immer so gewesen, hey, wenn du es nicht verstanden hast, bleib doch einfach ein bisschen länger, lass doch mal kurz 10 Minuten sprechen. Hey, ich habe gleich Zeit, lass uns da doch mal sprechen. Ja, und dann kann man immer viel so anbieten und man hat so viele Möglichkeiten und man ist mit dem Kopf voll da. Und ich glaube, jetzt ist es dann eher so, Herr Pelzer, können wir noch mal über meine Klausur sprechen? Ja, nächste Woche Donnerstag, ist das okay? Mhm. Und das ist halt so, das ist so ein bisschen schade. Das merke ich, dass, wo ich natürlich weiß, dass es trotzdem eine Zusatzleistung ist, die meisten machen das eh nicht so, aber das ist trotzdem was ich mir gerne beibehalten würde und ich glaube, dass das auch funktionieren kann, aber da merke ich auch, weil ja oft so Reduzierungen total in der Kritik stehen immer so, ne? Aber da merke ich auch, dass diese 20 Stunden einfach perfekt sind, so, dass ich, wenn ich jetzt noch 5,5 Stunden mehr hätte, dann würde ich mit mir selber einfach so unzufrieden sein, wie ich unterrichte und wie ich in der Schule bin, dass das auf gar keinen Fall mein Ding ist. Wie gesagt, nicht, weil ich hier faul auf der Couch liegen will oder sonst irgendwas, sondern weil man dann einfach mal doch noch eine Freistunde hat, wo man sich um dann, wie ich finde, wichtige schulische Dinge kümmern kann, der eben nicht nur Unterricht ist. Und man einfach mehr Kopf dann auch dafür hat. Also ich glaube, jeder Lehrer wäre, also ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn, sage ich mal in der Extremform, wenn jeder Lehrer 10 Stunden die Woche unterrichten würde, wären diese 10 Stunden qualitativ wahrscheinlich besser, als wenn man 25 Stunden unterrichtet. So, das ist, also einfach von der, wie du als Mensch dann in der Klasse bist. So. Und mehr entspannter und so weiter und so fort. Und ich glaube, deswegen ist es für mich alles genau richtig, wie es jetzt gerade ist. Ich bin immer noch mega happy über die Entscheidung. Und genau, also gerade geht es mir tatsächlich ziemlich gut. So, das ist total schön. Ja.
Das freut mich sehr zu hören. Man, so eine Restsorge war doch noch da, dass es irgendwie nicht so geil wird aus irgendwelchen Gründen, aber das klingt im Moment nicht danach.
Ja, habe ich dir im Podcast ja auch gesagt, also wie scheiße wäre das jetzt, wenn ich jetzt weiter jammern würde und dann, also klar wüsste man, okay, die Vorgestelle ist auch einfach nicht geil, also das wird sich auch niemals ändern, aber wenn ich jetzt sage, das läuft jetzt auch nicht an der Gesamtschule so richtig und so, dann würde ich ja irgendwann auch denken, oh Gott, ey, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Und jetzt bist du so ein Jammerlappen irgendwie. Das heißt, auch diese Restsorge hatte auch ich so ein bisschen, dass ich mich dann selber so lächerlich mache, indem jetzt hat man schon viel Arbeit investiert, dass das funktioniert und dann klappt es auf einmal nicht. Deswegen bin ich sehr froh, dass es so ist, wie es einfach gerade ist. Und und das ist echt, das könnte, wie gesagt, kaum besser sein. Peter Limbach ist jetzt in Elternzeit. Das heißt, ich habe jetzt freitags auch die AG offiziell und so, das ist ganz cool. Das war noch so ein bisschen eine Sache, die nicht ganz feststand, ob die ausfallen muss oder ob ich die offiziell machen kann und so. Das ist alles, hat sich alles so ergeben, wie es irgendwie sein soll. Und dann hatte ich noch, was ich dir geschickt habe, glaube ich, am Freitag, meine dienstliche Beurteilung. Ich hatte ja meine, als hier Vinny und Coco im Podcast waren, hatten wir ja über die über die Revision gesprochen, die bei Vinny irgendwie diesen witzigen Namen hatte, irgendwie Bewährungsprobe oder sowas.
Feuertaufe.
Genau. Und das ist total nett, da. Was ich wieder ein bisschen komisch finde, da muss wieder, wie im Ref, dieses rein, was hat der alles gemacht? Und dann ist es halt so wie immer bei so Situationen, dann fragt einen der Chef, ja, was hast du eigentlich so gemacht? Und dann muss man eben so eine Liste hinschicken, so, übrigens, ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht, was halt total merkwürdig sich irgendwie anfühlt, aber was man auch, wie gesagt, verstehen kann in einer gewissen Form. Genau, und dann hat er einfach, dann kriegst du so eine Beurteilung mit so Bepunktungen irgendwie und ja, das, also ich will mich jetzt hier nicht irgendwie selbst beweihräuchern, aber fange mit dem Nicht-Perfekten quasi an. Ich habe 2x4 Punkte und ich glaube irgendwie 5x5 Punkte, was das Beste irgendwie ist in dieser Situation.
Also wie Amazon-Bewertungen von 0
ja, bis 5. Genau, so kann man das sagen. Und man muss dazu sagen, das bedeutet, also die hat einfach gar keinen Wert. Also wenn ich da überall 3 hätte, wäre scheißegal. Oder ob ich da überall 1 habe, ist scheißegal. Also für mich, okay. Also für, nicht ja. nur für mich persönlich, sondern egal was, es ist einfach scheißegal. So.
Auch nicht, wenn so Beförderung oder sowas
das ansteht? Das dachte ich immer, ist aber nicht so.
Ah, gut.
Das fand ich auch spannend. So, dann, also wenn du
befördert werden. Also nur für dich qualitatives Feedback quantitisiert.
Quantitatives Feedback, ja, genau.
Ja, ja, aber sag ja. das 0 bis 5. Also, ja. Also,
ja. Ja, genau.
Nicht irgendwo gegenmessen kannst. Also,
ja. Eben, richtig. Deswegen, was wollte ich gerade sagen? Wenn du befördert wirst irgendwann, dann hast du noch mal eine Revision und die zählt dann. Die ist dann wichtig. Aber jetzt dieser Anfang okay. ist wirklich nur, der Schulleiter guckt quasi, okay, können wir den verbeamten oder können wir nicht verbeamten? So, das ist quasi letzte okay. Hürde vor ins Beamtentum kommen. Aber da kriegt ein Einser, kriegt nicht bessere Bezüge oder als ein Viererkandidat so ungefähr. Ja, ja, ja. Genau, und die 2x4 Punkte habe ich quasi bei Unterrichten so gefühlt, wo wir dann beide auch gesagt haben, ja, das waren ja auch keine super fancy-mancy-Stunden und man kann immer Unterricht besser machen. Also, wie komisch wäre, also, nein, was heißt, wie komisch wäre das, aber wir haben ja eben schon über, vor dem Podcast kurz über realistisches Feedback gesprochen, aber ja, ja. mir ist absolut bewusst, dass mein Unterricht nicht peak top-notch ist, nichts könnte besser sein. Und wie komisch wäre das, wenn man das, also, ich würde gerne mal Unterricht sehen, wo das bei 5 Punkten quasi ist. Deswegen ist es für mich auch vollkommen super, dass da überhaupt 4 steht, finde ich super. Obwohl ich halt echt relativ rudimentäre Stunden gezeigt habe, die jetzt gar nicht so mega fancy waren. Ja, was mich ja halt total freut, ist bei diesem ganzen sozialen Kram, dass da überall halt volle Punktzahl ist. Und weil er auch meinte, dass gerade diese Arbeit in so Plenumssachen, hat er witzigerweise auch erst vergessen. Also es stand so, Mitarbeit in Gremien und so weiter und so fort. Nicht Plenum, sondern Gremien, sorry. Mit so Mitarbeit im Gremium. So, wenn geleistet, dann bitte Note eintragen, so gefühlt. Ja, und da war halt nichts. Ich sollte mir das mal durchgucken. Dann mach ich so, aber also ich war ja schon von Anfang an eigentlich hier in dem Gremium und in dem Gremium und dem Gremium und dem Gremium. Ja. Dann war ich so, ah ja, stimmt. Aber es ist eigentlich sonst niemand in dem, an diesem Punkt ist da eigentlich sonst niemand drin in diesen Gremien. Deswegen habe ich das, glaube ich, vergessen, so ungefähr. Aber das trage ich noch nach, kein Problem, weil das ist ja irgendwie ihre besondere Fähigkeit, wie sie sich hier und mit ihnen zusammenarbeiten in den Gremien und empathisch und bla. Das war irgendwie ganz süß, also eine ganz coole Positiv-Feedback-Nummer. Weil, ja, also auch, wie soll ich sagen, auch wenn das Schülerfeedback, SchülerInnen-Feedback mir immer viel wichtiger ist, ist es ja, obwohl eigentlich ist es wirklich viel wichtiger, aber dadurch, dass es um diese Gremienarbeit und so weiter geht, wo es halt eben darum geht, wie arbeitest du kollegial mit anderen zusammen, ist es ganz schön, da zu hören, dass das irgendwie ganz cool läuft. Auch wenn ich das, also das klingt jetzt blöd, aber ich weiß ja, dass das gut läuft, weil das macht mir auch Spaß und das ist ja was Cooles. Aber das, genau, Punkt. Und mehr hat diese Beurteilung nicht zu tun, außer dass wir uns eigentlich nicht ausgetauscht haben. Und das Witzige war, dass er dann auch so meinte, ja, und jetzt sind sie hier Staatsdiener und so. Dann habe ich gesagt, ja, mit allen Vor- und Nachteilen und so. Und ich glaube, das sind viele und sind so, ja, endlich! Und ich war dann wieder so kritisch irgendwie. Und da war ich so, Herr Petzer, gut, dass Sie es sagen. Ich wollte es auch gerade sagen. Ne? Wir sehen ja gerade in diesen pandemischen Zeiten und Sie in Ihrer Vorgestelle, es hat nicht nur Vorteile und so. Und da meinte er, ja, da wird vielleicht auch noch mal irgendwann mehr kommen und man weiß nicht und so. Und ich habe dann nur ein bisschen für mich spekuliert und dachte mir, ja gut, wir wissen ja schon diesen Plan von der Bezirksregierung in die Richtung, wenn sich halt nicht genug Leute finden, die diese Vorgestelle annehmen, dann werden halt fest verbeamtete Leute einfach abgeordnet. So. Dann wird halt gesagt, ich gehe jetzt hier mit diese Liste runter. Hey, Jimbo Joe, du bist ab jetzt Lehrer an der Schule. Viel Spaß. So, das ist halt cool. Der Nachteil am Beamtentum. Ne? So, alle finden das immer von außen mega geil, wegen Bezüge, Pension und so weiter und so fort. Ja, also ich glaube, wir können in Szenarien in Deutschland kommen oder auf der Welt, oder, ja, wie soll ich sagen, also in NRW kommen, so, wo es vielleicht auch mal nicht so geil ist, Beamter zu sein in irgendeiner Form. Aber gut, das lässt sich immer leicht sagen. Erstmal so, mal gucken, was sich so da ergibt. Aber das ist auf jeden Fall so der Stand der Dinge aus der Schule gerade. Und ich merke, das ist jetzt auch ein bisschen bonzig vielleicht, wie gut mir dieser Tag Donnerstag frei tut. Das ist halt mega geil, weil dadurch mein Wochenende ein bisschen entlasteter ist, weil ich ja sonst immer meine ganze Unterrichtsplanung am Wochenende gemacht habe. Und jetzt ist es halt mega geil, dass ich halt sagen kann, hey, ich habe Donnerstag schon voll viel geschafft. Ich habe das Wochenende einfach wenig zu tun. Voll geil. Aber jetzt kommen die Klausuren, da habe ich eh jeden Tag viel zu tun, deswegen ist egal. Aber grundsätzlich so ein Donnerstag, so ein Tag frei in der Woche, 4-Tage-Woche ist, glaube ich, schon ein ganz geiles Konzept. Muss ich sagen.
Ja. Bist du nicht der Einzige, glaube ich, der die Viertageswoche geil findet.
Ja, so wieder halt unter dieser Prämisse, nicht weil man irgendwie faul ist und Arbeitsverweigerung betreiben will, sondern weil man einfach, weil ich das Gefühl habe, dass meine Arbeit dann einfach 100-mal besser ist. Also ich glaube, dass wir einfach alle dann qualitativ besser arbeiten würden in irgendeiner Form, oder nicht alle. Also ich glaube, es gibt Leute, die dann einfach besser arbeiten würden in bestimmten Jobs, wenn das so ist. Aber ja.
Ja, ja. Ich glaube, dass das genau dann war, wenn es um Jobs geht, wo du primär mit dem Kopf arbeitest. Das klingt jetzt irgendwie so doof, aber wenn du jetzt irgendwie sagst, du hast das Fließband nur 4 Tage die Woche laufen, statt irgendwie 7 Tage, dann ist das schlecht. So, aber jetzt, ja, ich würde dem auch zustimmen. Ich habe das auch ganz häufig, wenn ich, gerade wenn ich so am Wochenende auch gearbeitet habe und noch irgendwie abends ein bisschen hinterher, dann merkst du halt auch irgendwann mal, dann läuft der Kopf so im Autopilot. Also dann hast du nicht so wirklich die Kontrolle, da irgendwie Gedanken zu fokussieren, sondern dann treibst du sofort dich hin, starrst irgendwie, weiß nicht, mit gläsernen Augen auf dem Bildschirm und merkst dann nach einer Weile so, oh, was mache ich hier eigentlich? Daher, ja, ich glaube, sowas kann ja auch passieren, wenn du irgendwie von der Situation ausgehst, machst 25 Stunden plus irgendwie nebenbei noch Gremien, plus AGs, plus dies und das.
Unterrichtsvorbereitung und so ein Kram, ja.
Exakt, ne, und dann kommst du, glaube ich, in eine ähnliche Situation. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das ganz geil ist, einfach mal zu sagen, hey, Wochenende ist frei, ich habe 1 Tag die Woche oder 2 Tage die Woche, wo ich einfach Elden Ring zocke. Und
ja, also, und wie gesagt, das sind ja jetzt hier, wir beide sind ja zwei, die super gerne arbeiten, also die unseren Job halt irgendwie ganz geil finden und die das total gerne machen. Und da geht's ja, ich glaube, dass man, wahrscheinlich ist es auch so eine alte Denke, dass man dann immer dieses Gefühl hat, so, wie weniger reduzieren und weniger arbeiten, dann kommen so direkt so Trigger wie faul und keine Ahnung und Lehrer oder Studenten damals und keine Ahnung was. Dann denkst du, nee, aber ich sitze halt einfach nicht 2 Stunden vor meinem PC und auf der Arbeit und klick irgendwie Solitärkarten vor mich hin. So, das ist halt nicht der Punkt, sondern wenn ich halt dann auf der Arbeit bin und meine Arbeit mache, will ich die auch gut machen und bin halt 100% da. Und ich glaube, da ist oft so in den Köpfen der Leute, das so ein bisschen wird vergessen, dass, glaube ich, in diesen vielen 9-to-5-Jobs könnte ich mir jetzt einfach ganz vorurteilsmäßig mal vorstellen, dass da auch immer mal Phasen drin sind, oh, der Chef ist gerade nicht da, ich mache jetzt erstmal Mittagspause, 1 Stunde und so. Und das kann ich halt nicht sagen, sowas gibt's bei mir halt nicht. So, wenn Unterricht ist, ist halt Unterricht. Ich kann nicht einfach mal sagen, ich muss mal kurz ans Handy, ich muss mal kurz das machen. Gibt's halt alles nicht, sondern dann bist du halt 100% da, wenn du da bist. So.
Ja, aber ich kann auch sagen, aus meiner Vergangenheit, insbesondere in den größeren Unternehmen, da war das gang und gäbe. Die Leute kamen erstmal auf die Arbeit. Dann ging es offiziell los für sie. Das heißt, ab dann zählst du Zeit und was wird dann gemacht? Dann wird erstmal ein Kaffee gemacht. Dann gehst du erstmal Käffchen trinken. So, kommst zurück, ist so 1/4 Stunde rum. Dann machst du erstmal E-Mails. Das heißt, du liest erstmal nur, konsumierst erstmal irgendwas, was irgendwer geschrieben hat, was wahrscheinlich gar keine Bedeutung für dich hat oder gar nicht relevant ist. So, dann, das ist so 1/2 Stunde rum. Es ist so 1/2 Stunde Arbeitszeit vergangen, aber es war für dich offiziell Arbeit. Du kommst also nach Hause und über den Tag ist es locker 1-2 Stunden, die einfach für das Nichtstun draufgehen. Kommst dann nach Hause, ich hatte so einen anstrengenden 8-Stunden Arbeitstag. Effektiv hast du aber vielleicht nur 3 Jahre davon gearbeitet, weil den Rest der Zeit aus dem Fenster geguckt oder Kaffee getrunken. Und das ist halt dann dieser komische Vergleich, wenn gerade von den Leuten diese Kritik kommt, weil sie eben gezwungen sind, am Arbeitsplatz zu sitzen, deklarieren sie das als Arbeit. Ja, könnte ich mich stundenlang drüber aufregen.
Genau, ist ja wie die ganze Homeoffice-Diskussion, wo wir, glaube ich, auch gelernt haben, dass in vielen Bereichen Homeoffice total sinnvoll und effektiv und super sein kann und in manchen Bereichen halt vielleicht auch eher weniger, aber trotzdem, ja. Lass uns noch kurz zu den Empfehlungen kommen. Du hast es gerade am Anfang geteasert und jetzt die Leute, der Rahmen muss sich ja schließen. Am Anfang wartet bis zur Werbung, am Ende guckt das Video ganz durch, dann kriegen wir nix, aber.
Ja.
Möchtest du anfangen? Wir können ja immer so einen.
Achso.
Ich habe gerade einen auf der Zunge, soll ich anfangen?
Ja, hau mal rein, ich guck gerade mal so ein bisschen.
Also pass auf, es gibt in letzter Zeit, es ist mir auch alles mal ein bisschen unangenehm, was ich so gucke, ne? Aber es ist auch okay, ich kann das jetzt hier sagen. Also es gibt auf Twitch, also mir ist es viel Twitch-Stream und viel YouTube-Kram, ehrlich gesagt. Und es gibt eine Streamerin, Name ist Freiraum Reh, hat auch einen Podcast, ja, wie gesagt, wir können uns jetzt, also es ist auch ein bisschen unangenehm. Aber
was?
ist quasi jemand, eine Streamerin, die sich eigentlich, ich glaube, gefühlt mittlerweile, ich habe also seit 3-4 Wochen gucke ich da ein bisschen mehr rein und vorher habe ich immer nur mitbekommen, dass sie quasi existiert. Und im Prinzip macht die gefühlt jeden Tag so eine Presseeinordnung, so ein bisschen. Hey, gestern war die Landsendung, heute ist die Schlagzeile und so weiter und so fort. Ne, viel Kriegsthema und so weiter und so fort. Aber auch, und viele, wie ich finde, gute Feminismus, also positiv gemeint, feministische Themen, wo ich einfach überhaupt keinen Peil von habe und wo ich auch mich lerne, so, warum muss ich, wenn es um Abtreibung geht, auch einfach mal die Fresse halten als Mann jetzt gerade in dieser Diskussion, so zum Beispiel, ne? Wo man einfach lernt, es ist halt einfach, ich habe damit wenig zu tun. Wenn da eine Frau eine Meinung zu hat, die damit Erfahrung hat, dann hat die erstmal diese Meinung. Und dann muss ich als Mann ihr nicht erklären, ja, aber guck mal, ab 10 Monaten, als 10 Wochen ist das doch vielleicht schon Leben und whatever. Ne? Was diese Diskussion, die wir damals in der Schule geführt haben, die dürfen natürlich alle geführt werden, aber gerade so im öffentlichen Diskurs, zum Beispiel heute ging es, habe ich so mitbekommen, ging es darum, um Zwangsprostitution. Also es gibt immer so leichte Themen, wo man, ne, wo man dann auch so Sascha Lobo und die Leute dann da so saßen in so einer Talkshow und dann immer so gesagt haben, ja, aber es gibt doch auch Leute, die suchen sich das freiwillig aus und die gerne als Prostituierte arbeiten. Was ist denn mit denen und so? Und dann saß da eine quasi Aktivistin, die sich für Prostituierte eingesetzt hat, die eben nicht freiwillig das machen. Ja, ja. Und die halt klar gesagt hat, ey Leute, wir reden hier vielleicht von einem Prozentsatz von 2-3%, die das freiwillig machen. Wir haben sehr viele Leute, die es nicht freiwillig machen. Jetzt ist die Frage, opfern wir diese, also was ist denn mehr wert? Und wo dann aber so von außen die Leute immer so gesagt haben, ja, aber könnte man nicht psychologische Tests einführen, damit die wirklich auch bereit für den Job sind? Oder dann, wie gesagt, so Sascha Lobo gesagt, ja, aber setzen wir jetzt, also nur weil jemand Geld für Sex ausgibt, ist es dann gleich Vergewaltigung und whatever? Dann wurden auf einmal so Themen aufgemacht, wo man so merkt, das fand ich ganz spannend von außen zu sehen und dann eben auch mal gerade dieses Thema so zu betrachten und zu sehen, ja, halt doch einfach mal die Fresse, wenn du jetzt nicht irgendwas Sinnvolles dazu beitragen musst. Du musst nicht immer eine schlaue Antwort geben im Sinne von, ja, aber haben wir schon die andere Seite beleuchtet? Haben wir denn schon, ne, wie bei der Ukraine-Putin-Thema, aber ist nicht Ukraine auch ein bisschen schuld? Ja, nee, wir können auch einfach mal gerade nur solidarisieren und es ist auch okay, einfach mal ruhig zu sein und zu sagen, ja, ich stimme dir zu und kann auch vielleicht irgendwie meine Gedanken in meinem Kopf haben und gutes. Ja, und solche Themen finde ich da immer mal ganz spannend, eben mal aus dieser Seite, aus dieser Sicht eben zu sehen, die mir sonst irgendwie keiner eröffnet, weil ich sonst immer nur gefühlt so, also blöd es klingt, immer nur so Männer-Podcast-Sachen höre, wo dann irgendwie irgendwelche Männer Meinungen zu irgendwas haben, die jetzt ja auch nicht zwingend sich von irgendwelchen Frauenmeinungen unterschätzen. Aber gerade bei diesem Stream finde ich es immer ganz spannend zu sehen, das ist eine sehr weibliche Sicht auf Dinge oft. Und die hat meinen Horizont in gewisser Weise erweitert das irgendwie. Und das finde ich ganz spannend so zu sehen.
Cool, Mann. Das hat mir sehr viel Zeit gegeben, mal zu gucken, was ich eigentlich so kaufe, was ich eigentlich so reinziehe. okay, das, was ich als letztes gehört habe, war tatsächlich, also ich höre mir gerne Podcasts an von einem Herrn Lex Friedman.
Lex Luthor ist der Bösewicht bei Batman zum Beispiel.
Aber der ist ziemlich harmlos, glaube ich, so tut er jedenfalls. Ist so ein bisschen Friedman. Ist so ein Format wie Joe Rogan, also so 2-3 Stunden Podcasts mit relativ breit gefächerten Publikum. Also das, was ich mir als letztes angehört habe, war das Interview mit Grimes. Das ist diese Techno-Artists-Girl, ehemalige Freundin, Frau von Elon Musk.
Ach, Susie. Nee, heißt die Susie Grimes?
Nein, die heißt einfach Grimes. Ich weiß nicht.
Ja, aber die hat auch einen Namen, oder?
Nein, die heißt einfach nur Grimes. Ich weiß nicht, wie sie heißt, keine Ahnung.
Okay, ich glaube, die hat auch einen Vornamen.
Ja, okay. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist der Künstlername. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, der Nachname von ihr oder so. Aber auf jeden Fall finde ich das halt ganz cool, weil die, oder der Typ selbst halt wirklich so 2-3 Stunden Podcasts macht mit all möglichen Leuten. Ich fand einen Podcast war super spannend, da war so ein relativ bekannter in der Szene, bekannter Psychologe, der sich halt mit Depressionen und sowas beschäftigt, aber dann halt, weißt du, dann ist es eben nicht nur dieser 20-Sekunden TikTok-Snippet, sondern eben eine 2,5 Stunden Diskussion über seine Arbeit, seine Erfahrung, seine Meinung zum Thema und das finde ich meistens spannender, als eben nur so kleine Interview-Schnipsel von 10 Minuten oder so zu hören.
Voll. Das
braucht halt relativ viel Zeit, aber ist halt geil.
Ja, vor allem, weil du dann ja auch Zeit hast zu sagen, oh, ich, sag ich mal, der ersten halben Stunde stimme ich zu, der zweiten Viertelstunde dann nicht, aber dann wieder schon. Das heißt, wir sind auch dann weg von diesem krassen Personenkult, glaube ich, weil du mehr Facetten dieser Person halt kennenlernst und weißt, okay, das ist halt ein Typ, der hat vielleicht 3-4 gute Ansichten, mit denen ich zustimme und 3-4 andere stimme ich nicht zu. Aber trotzdem spannend, beides zu hören. Und das ist ja viel multidimensionaler auf einmal, wie wir dann Menschen und Content wahrnehmen, als dieses, wie gesagt, ich gucke mir 20 Sekunden an, wie mich jemand anschreibt bei TikTok.
Ja. Gary Wee. Ja, es geht, wie du gesagt hast, es geht tatsächlich mehr um die Ideen und die Inhalte, weniger um die Person tatsächlich. Und ich finde, er macht das ganz gut, er kriegt das halt ganz gut auf diese Ebene, weil er halt wenig Fragen stellt, die so eher oberflächlich in Natur sind. Also der beginnt so ein Podcast wie: Glaubst du an die Liebe oder sowas? Also mit so richtig absurden Themen, wo du denkst, was fragst du denn das jetzt gerade? Aber es leitet halt schnell weg von, wie viele Follower hast du, wie berühmt bist du, wie viel Geld hast du, das ist alles halt so sekundär. Das habe ich jetzt erst gerade festgestellt, als du es gesagt hast, dass das eigentlich, ich glaube, der Unterschied ist, den er vielleicht auch macht zu anderen Leuten, die Interviews machen. Ja.
Das fand ich auch ganz kurz dazu noch, das fand ich auch ganz spannend, es hat letztens irgendwie, weiß gar nicht, ob es ein Fußballer war oder irgendwer, hat auf jeden Fall mein Interview auch gesagt, ich glaube, es war Christian Streich oder so, auf einer Pressekonferenz nach dem Fußballspiel, also Trainer von Freiburg, der dann auch gefragt wurde, und was sagen Sie zu den neuesten Entwicklungen in der Ukraine? Wo er dann auch, ich glaube, das war erst, ich will es jetzt nicht falsch crediten und so, aber wo er dann gesagt hat, ey Leute, ich bin fucking Fußballtrainer. Warum sollte meine scheiß Meinung zur Ukraine wichtiger sein als die von Hans Otto aus Ottohausen? So, ist doch scheißegal. Frag mich Fragen zu Fußball, damit kenne ich mich aus. Aber wir müssen aufhören, irgendwelche Promis oder irgendwelche Lothar Matthäus soll die Einschätzung zur Ingefängnisnahme von Boris Becker irgendwie abgeben. Why? So, also dass wir halt dann, wir haben so Prominente oder so Menschen in der Öffentlichkeit und wir müssen die immer zu allen Themen befragen und die müssen Expertinnen oder Experten sein oder eben auch nicht. Und dann haben wir trotzdem so Schlagzeilen wie XY ordnet das Ganze so ein und denkt so, ja, aber es ist doch auch nur XY. Es ist doch nicht Politwissenschaftler seit 50 Jahren im Beruf und keine Ahnung was. Aber bei mir wäre es Nummer 2, ist es auch ein Twitch-Kanal, Bonjour. Das ist so ein bisschen, man könnte das so ein bisschen wie Rocket Beans eigentlich nehmen, also das ist ein bisschen ein paar mehr Streamer, könnte man sagen, die aber unter einem Dach quasi streamen. Und eigentlich hat es, also ursprünglich hat es mal angefangen als so eine StarCraft-Schule quasi, wo Leute StarCraft lernen. Und ist aber immer mehr geworden zu so ein bisschen Entertainment und trotzdem auch Spiele und keine Ahnung was Kram. Also gucke ich zum Beispiel Elden Ring Speedruns ganz gerne an, aber das ist jetzt vielleicht nicht das, womit man hier Leute ziehen könnte. Sondern es geht auch darum, die haben einen Typen dabei, Maurice, der ist, hat irgendwie Physik studiert und keine Ahnung was. Und das ist einfach so der klassische Nerdy Hard Nerdsen. So, weißt du, früher so lange Haare hat, auf einmal Haare abgeschnitten, kurze Haare, aber trotzdem harter Nerd. Und der hat so sehr analytische physikalischen Blick auf die Welt, könnte man sagen. Und der lädt sich jetzt gerade auch immer wieder Leute ein für Interviews. Und dann geht es halt irgendwie um Themen wie, keine Ahnung, sollten wir den Gaszufuhr aus Russland stoppen oder nicht? Und dann lädt er sich halt irgendwie den Berater der CDU, irgendeinen netten jungen Union-Berater von der CDU ein und haben halt irgendwie so ein ganz nettes Gespräch darüber. Und was ich immer ganz spannend daran finde, ist halt diese super hart faktenbasierte Brille von diesem Typen irgendwie. So, dass man dann halt nicht immer sieht, also was ja das Gegenteil von mir halt ist. Ne? So, weil man halt nicht immer so, ja, aber müssen wir nicht auch? Nein, so, ist halt keine Tiere mehr. Ist halt einfach scheiße, wenn du die Umwelt retten willst. So, da können wir auch nicht drüber reden. Es ist einfach schlechter für die Umwelt, wenn du fucking Tiere isst. Ja, ist halt dann so. Ja, also so, das ist halt, das finde ich immer ganz nett. So ein bisschen, ja, fast schon so, ja, also so eine Extremposition in einer gewissen Form dann immer zu haben, aber ganz, ganz clever und ganz nett irgendwie rübergebracht. Und das halt zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Veganismus und so weiter und so fort, finde ich immer irgendwie ganz, ganz spannend. Zum Beispiel nach dem Talk vor einem Monat oder so oder anderthalb habe ich mir halt gedacht, ach komm, mach's mal. Nicht, weil ich vorher nicht die Informationen nicht gehabt hätte, weil, naja, mit Chiara und mit dir, also, ne, wäre so. Naja, aber weil einfach dann irgendwie die Art und Weise, dachte ich mir so, ja, manchmal muss man es einfach auch ein bisschen ins Gesicht gedrückt bekommen, aber nicht auf eine Peter-Art und Weise. Und hier guckt ihr Robbenkloppen an. Vielleicht gibt es auch manche, die das irgendwie nicht brauchen. Aber das war für mich dann irgendwie so, dass ich dachte, ja, irgendwie macht es schon einfach gar keinen Sinn, dass du in deinem Leben oft sagst, hä, sei doch nicht scheiße, rauch doch nicht, trink doch keinen Alkohol, sei doch nicht irgendwie Dummkopf, so ungefähr. Aber dann machst du es irgendwie doch in der Hinsicht. Also nicht, als wären alle schlechte Menschen, aber verstehst du, was ich meine? Dass ich mir selber dann dachte, eigentlich macht das schon Sinn. Ja. Das wäre mein Platz 2.
So, wonach rankst du gerade? Da muss ich auch noch mal kurz
Ach, gerade ist es nur so Aktualität. Also, nee, gerade ist es eigentlich nur so, was mich gerade irgendwie, also Stand jetzt heute, weil natürlich kann ich jetzt wieder Fest und Flauschig und Baywatch Berlin, diese ganzen riesen Podcasts irgendwie aus Deutschland aufzählen, die mich halt auf meiner Fahrt zur Arbeit irgendwie entertainen. Aber ich glaube, das hat wenig wenig Nischenwert. Ich glaube, also ich fand es jetzt spannender. Also das Problem ist, alles, was du empfiehlst, ist für mich neu. Deswegen kannst du das ruhig alles, weil ich die alle nicht kenne. Ja, okay. Weil alles Englische ich nicht kenne. Nur ich glaube, das kennst du ja alles. Und deswegen dachte ich gerade, das ist vielleicht ganz nett.
Okay. Was ich ganz, ganz neu entdeckt habe, was ich auch ganz cool finde, ist der YouTube-Channel von Cleo Abram. Cleo Abram. Cleo ist eine ehemalige Journalistin, ich glaube von Fox News oder irgendwas. Also,
oh, von dem Bösen.
Ja, weiß ich nicht. Wie Fox News geguckt. Aber auf jeden Fall weiß die, wie man so High-Quality-Videos macht. Also ich glaube, erstes Video direkt so High-Quality-Shit, übelst krass produziert. Und die hat so das Motto, ist ein Riesending, wenn es wahr ist. So irgendwie die Überschrift. Und die guckt sich so Themen an wie, keine Ahnung, das letzte Video, da ging es um künstliche wie nennt man das? Wenn man ein Kind nicht in der Frau, sondern außerhalb.
Ja, künstliche Gebärmutter würde Sinn machen.
Gebärmutter? Aber es ist schon alles. Auf jeden Fall,
also dass man halt so, ich weiß nicht, wie welchem also Stadium,
quasi
je nachdem.
Das Kind quasi extern in so einem Reagenzglas also quasi hochzieht. Also so. Das war ein Thema, da ging es um erneuerbare Energien, NFTs, also wirklich so eigentlich aktuelle Themen, aber mit, wie soll ich sagen, eher einer optimistischen Brille. Also nicht so nach dem Motto, was sind die Risiken von weiß ich nicht, NFTs und warum sollte man auf gar keinen Fall jetzt Satelliteninternet machen, was ist, ne, so, sondern eher so, hey, wenn es cool klappt, gehen wir mal voraus, vom Best Case, alles ist cool, keiner weiß ich, schnappt sich diese Technologie und macht alles kaputt, sondern gehen wir mal von dem Best Case aus, was wären so die Konsequenzen für die Menschheit, wer würde davon profitieren, wie cool könnte es eigentlich werden, wenn das Ganze klappt. So. Finde ich mal ganz, ganz, ganz erfrischend, wenn so Videos nicht enden mit, oh Gott, und hoffentlich werden wir nicht alle sterben. Sondern, hey, voll geil, lass uns optimistisch sein, das wird schon ziemlich cool, wenn es eben klappt. So.
Ja, und auch da auch mal eine Frau, ne? Weil gerade, ne, wenn wir auch über Joe Rogan und so weiter reden, ne, ist halt oft auch einfach Männer, die irgendwelche Sachen sagen. Und das ist ja vielleicht auch ganz spannend. Vielleicht ist es ja auch mal einfach in manchen Aspekten dann doch irgendwie auch nochmal eine andere Perspektive. So, könnte ja sein. Ja, spannend. Ich glaube, mein Platz 3 wäre dann noch Good Gains oder halt Gino Singh quasi. Das sind so, eigentlich ist es ein Podcast, Good Gains Podcast. Sind, oder ist auch eine Website und ein Blog und whatever. Sind drei Sportwissenschaftler, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, okay, pass auf, wir wollen mal so ein Gegenentwurf zu Kollega und keine Ahnung was sein, im Sinne von, wir wollen, dass ihr Good Gains, also gut Muskelaufbau, gut Training machen könnt, gut Sport machen könnt, ne? Wo ich dann auch gelernt habe für mich, das Knie darf bei einem Ausfall schon auch mal über den Fuß hinausgehen, wenn dein Knie gesund ist. Und so, dass die halt auch mit so ganz vielen Mythen einfach mal aufbrechen und wo ich sehr viel für mein eigenes Training und für mein Trainer sein quasi mitnehme. An verschiedenen Übungen, an guten, wie gesagt, Mythbuster-Sachen, ne? Wie ist es mit Kreatin, wo ich dann endlich auch mal gelernt habe, wie das eigentlich funktioniert. Kreatin, genau, nicht Keratin, sondern Kreatin. So, und ne, so nach dem Motto, wie viel Protein braucht eigentlich ein Mensch am Tag und macht es Sinn, weil, ne, und was muss man supplementieren als vegan und wie auch nicht und so weiter, was funktioniert das? Und so, und das natürlich gibt es das en masse im Internet. Nur das war für mich ein Ansatz, der für mich sehr hochseriös halt wirkt und trotzdem noch nett und entertaining und irgendwie alles so ein bisschen abgrast. Also das konnte ich in der Ernährungslehre, konnte ich da mal einen Part von nehmen, wo es um Ernährungspyramiden geht und die ganzen Probleme von denen und so. Und gleichzeitig kann ich, wie gesagt, für mein Training sagen, hey, pass auf, wir arbeiten jetzt mal mehr mit diesen coolen Bändern, weil die Bänder kann man so einsetzen und nicht nur, okay, ich sehe auf Amazon mal irgendwas oder ich sehe halt irgendeinen Muskelberg XY, der sagt, wir brauchen mehr Nacken oder so, sondern
du vertraust nicht Markus Rühl, wenn es um Trainingstipps geht.
Ey, ich weiß gar nicht, wer das ist. Da haben mich letztens schon Leute für ausgelacht. So, dass irgendwie so, wie, du kennst den nicht. Wer ist das denn?
Ich glaube, das ist der einzige Deutsche, der es jemals auf der internationalen Bühne quasi in diesem Endgame-Bodybuilding irgendwie geschafft hat, überhaupt auf die Bühne zu kommen und mit Ronnie Coleman und so zu konkurrieren. Ich glaube, das war das der einzige. Der ist einfach so wirklich krass, einfach so ein richtiger Fleischklops einfach so. Und der ist halt so eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast. Ja. Der sagt, also sein Mantra ist eher, laber nicht, mach einfach schwer und falsch und friss einfach und mach. So. Und das ist halt so, ich glaube, deswegen, das ist genau das Gegenteil von dem davon, was du gerade beschreibst.
Ja. Aber ist er gerade irgendwie ein bisschen wieder im Hype oder so? Weil ich habe den Namen so häufig jetzt schon bei den Kleinen und auch irgendwie bei verschiedensten Leuten gehört.
Wo ich dachte, doch, der ich glaube, der hat jetzt irgendwie so nach seiner aktiven Karriere jetzt quasi diesen Pfad gewählt, der ich mache jetzt YouTube und TikTok und Instagram. Und dann halt eben genau das Gegenteil von dem, was die Jungs machen wahrscheinlich, so nämlich so, hey, guck mal, so ein paar Paper und ne, sondern eher so, hey Leute, ich habe Erfahrung, so vertraut mir, wenn ich sage, die labern scheiße, wenn die euch wieder was erzählen, von wegen, ihr braucht dieses fancy Pulver, so Aldi Magerquark, 60 Cent, ab die Post. Ja, so. Das ist halt so oldschool. Und der disst halt irgendwie die ganzen, wie soll ich sagen, die, sagt immer, ah, diese veganen Bodybuilder gehen mir auf den Sack. Und ich glaube, deswegen ist er halt so berühmt geworden, jetzt auch bei der jüngeren Generation, weil er halt eben die Leute halt so ein bisschen disst und so.
Aber so wie du es jetzt zumindest erzählt, klingt es dafür zumindest auch ein bisschen entertaining. Also ist auch
der ist super lustig, der Typ, weißt du. Der sitzt dann da, guckt sich so ein altes Video von sich selbst an, wie er da, kennst du von früher da diese Tanktops, wo so einfach nur so zwei Streifen so die Nippel bedecken und das war's so?
Ja.
Sitzt dann, weißt du, so, ja, da sitze ich da. Alter, guck mal, ich konnte mir nicht mehr das Tanktop ausziehen, so eklig fett war ich. Und was sauf ich da? Ja, die Apfelschorle und so. Also der nimmt sich selbst halt aufs Korn, wie crazy das damals war. Und
Ach, witzig. Ja, letzter Punkt noch kurz zu meinem Thema. Das mag ich eh schon, wenn halt, da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, über methodisch inkorrekt und so. Da werden auch immer Paper vorgestellt und quasi, was sind die neuesten Studien aus dem Bereich und was sind die Studien aus dem Bereich, wo ich dann für mich halt immer so ein bisschen mitnehme, ohne halt Sport studiert zu haben, kriege ich zumindest so ein bisschen mit, was geht in der Sportwissenschaft ab. Und das finde ich halt cool, weil halt Sport einfach ein riesiger Teil meines Lebens irgendwie ist. Und so kann man irgendwie entertaining nebenbei da ganz gut auf dem Laufenden sein. Das finde ich irgendwie ganz cool. So, da spare ich mir ein paar Fortbildungen in quasi sportliche Fortbildung. Das finde ich ganz nett.
Ja. Das ist ganz lustig. Ich hätte das jetzt nicht unbedingt ausgewählt, aber was ganz, ganz gut zu dem passt, was du gerade beschrieben hast, ist auch YouTuber, aber bestimmt auch Podcast, keine Ahnung, so ein Typ, der macht Videos. Der Typ wohnt in Japan, aber ist, glaube ich, kein Japaner. Wie heißt das Ding? Sekunde, ich hab's gleich. Wie heißt der Channel? Der Channel heißt What I've Learned. Und das ist ein paar Millionen hat er bestimmt als, also auf jeden Fall ein relativ großer Channel. Und ich würde sagen, zu 90% das, was du gerade beschrieben hast. Also so ein Typ, der sich halt sehr viel mit Ernährung und Sport auseinandersetzt. Auch sehr, würde ich sagen, also dieses Fundament stellt immer irgendein Paper dar oder irgendwelche Paper. Also der nimmt sich da zum Thema, keine Ahnung, wie funktioniert eigentlich Insulin? Und dann kommt er so. Ja. In so einem 10-Minuten-Video werden da so 30 Paper zitiert, vielleicht auch nur 5. Und dann, was aber ganz cool ist, ist, dass er dann gleichzeitig aber noch so teilweise auch eine Kritik dann übt an manchen Papern. Also es ist nicht so dogmatisch, so nach dem Motto, das ist ne, die Studie, sondern er sagt dann auch, naja gut, aber das ist an der Studie aber auch komplett daneben. Und dann kommen halt auch, sie sagen, teilweise kontroversere Meinungen mal raus. So nach dem Motto, wenn jetzt alle sagen, ja weiß nicht, das und das ist voll gesund, alle sollten Quinoa essen. Dann sagt er vielleicht, ja, das stimmt, wenn man sich die und die zwei Studien anguckt, aber wenn man rauszoomt und das berücksichtigt, physiologisch dies und das, und erklärt er das relativ cool und einfach, dass auch Nicht-Biologen oder Nicht-Mediziner gewisse Dinge im Körper verstehen können. Das ist eigentlich ziemlich geil, so eine Kombination aus, hey, das ist eigentlich ziemlich nah an irgendwelchen Publikationen, aber auch mit der Freiheit auch mal zu sagen, und alle Studien sind Bullshit zu dem Thema, weil, und dann aber auch mit das ist einer sehr einfachen Erklärung, warum, und auch eine nachvollziehbare Erklärung.
Ach cool, das klingt wirklich genauso wie das, nur in Englisch. Also das ist halt wirklich echt sehr, sehr nah von dem, was du gerade sagst. Ach, witzig. Ja, ich glaube, eine Sache habe ich noch, die mir einfällt. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob noch so viel einfällt. Müssen wir gleich mal gucken. Habe ich vielleicht auch schon mal ganz kurz von erzählt. Maxim Markov ist ein ehemaliger League of Legends Caster.
Was ist ein Caster? Also
Kommentator, genau, ein Kommentator quasi. Und der sich dann, also ne, der nebenbei dann irgendwie seinen eigenen YouTube-Kanal aufgebaut hat und so weiter und so fort und eigentlich die ganze Zeit immer, also so League of Legends Trends gemacht hat und so Sachen, also so Videos, die ich mir nicht angeguckt habe, weil sie mich nicht interessieren, so. Aber so seit 2, 3, 4 Jahren mittlerweile, keine Ahnung, macht er, also der ist auch Vater, also er ist, glaube ich, ein bisschen, also wahrscheinlich in unserem Alter ungefähr, also ein bisschen älter vielleicht. Die Kinder gehen so in Grundschule mittlerweile und so Sachen und so fort. Und er macht immer zwischendurch eigentlich mal ganz gute Real-Life-Videos. Erstens über zum Beispiel Sport und Fitness, Ernährung und so ein Kram, halt so Kram. Er hat so Personal Trainer und mit dem hat er zusammen so ein bisschen dann versucht, okay, wie kann ich jetzt mit meinem Streamer-Alltag, wo ich eigentlich den ganzen Tag irgendwie vom PC sitze, trotzdem irgendwie die richtigen Übungen machen. Das heißt, das ist irgendwie ganz spannend, so mal aus dieser Perspektive da drauf zu gucken. Und aber viele gute Ansichten, wie ich finde, bezüglich Schule, Kindererziehung und so weiter und so fort. Also mal ganz, ganz blödes klingt. Sind das immer spannende kleine Anekdoten, wo man sich denkt, ach krass, ja, cooler Ansatz als Vater mal so zu denken. Cooler Ansatz mal so zu denken und das irgendwie gut, wo man einfach, wie soll ich sagen, einen guten Eindruck bekommt, wie man vielleicht ein ganz guter Papa sein kann in dem Alter mit Beruf und so weiter und so fort. Und das finde ich irgendwie immer ganz süß, aus meiner Pädagogenbrille eben zu sehen, ach witzig, da macht man irgendwie schon viel richtig oder der ist ein bisschen wie du, wenn man immer so hört, ja, die russische Erziehung sagt so ein bisschen das und das hat auch irgendwie das Gute, aber da muss man vielleicht noch gucken, das und so. Und das ist irgendwie immer ganz, ganz nett, aber das alles total, also ultra krass, sag ich mal, auch oft albern und entertaining und so weiter, aber es gibt auch immer wieder Phasen, wo ich finde, wo es am stärksten ist, wo es dann einfach, ja, so ein Real Talk, sag ich mal, ist über ein spannendes Thema, wie zum Beispiel jetzt Corona und Kinder. So, ne? Wo man, wie ist das eigentlich gewesen mit den Kids zu Hause? Ne? Wie gut ist diese Lern-App Anton, die alle empfehlen und die halt voll cool ist, weil mit Belohnungen und so, die super gut funktionieren bei seinen Kindern. Und ich in Pädagogik halt dann so stehe und mir denke, operante Konditionierung, Belohnung, Bestrafung ist pädagogisch nicht so gut und so weiter und so fort. Ne? Also in der Theorie denkt man das dann immer so. Und dann hat man immer einen ganz schönen, wie soll ich sagen, ganz schönen Spiegel dann in der Hinsicht da gehabt, so, naja, aber es funktioniert halt irgendwie gut. Und es ist das, wenn Familien müssen jetzt darauf achten, dass die Mündigkeit ihrer Kinder gefördert wird, oder geht es einfach darum, auch mal zu überleben zu Hause, dass die Kinder einfach mal eine Stunde an dieser Lern-App sitzen und immerhin mit einer Lern-App arbeiten. So, ne? Und das finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz schön, da mal so ein bisschen zwischendurch so eine pädagogische Realitätsbrille irgendwie zu sehen. Ja, finde ich irgendwie ganz nett.
Ich musste gerade schmunzeln, weil du vorhin erzählt hast, ja, dann habe ich dir gesagt, wenn ihr euch diesmal benehmt und wir es durchziehen, dann können wir nachher Parcours machen. Und ich denke mir so,
ja, die Theorie sagt was anderes, was soll ich sagen?
Das ist doch die Theorie.
Ja.
Ich habe tatsächlich auch noch einen, aber keinen speziellen Podcast, sondern einen Typen, der im Internet irgendwie ganz, ganz coole, auch so Langzeitformate macht. Der Typ heißt Balaji. Srinivasa oder so?
Geil, klingt wie ein geiler Rappername. Ich bin Balaji.
Nee, es kommt ursprünglich aus Indien, glaube ich. Ah. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Hat aber, war früher, hat, also der Typ ist einfach nur, also ich glaube, es gibt wenig Menschen auf der Welt, die so krass sind wie der. Also ich glaube, das ist so einer der Menschen, die quasi, wenn du dem beim Reden zuhörst, dann merkst du, wie sein Hirn quasi so in einer Frequenz läuft, die jenseits von uns Normalsterblichen ist. Und das Interessante ist halt, dass der sich mit Themen beschäftigt, die ganz cool sind, aber die auf, also die ganz cool sind im Sinne von, die sind relativ aktuell und gehypt. Und der erklärt die aber oder beschäftigt dich mit den Themen so, dass dieser Hype quasi raus extrahiert wird und nur das bleibt, was eigentlich relevant ist. Und dann wiederum dieses Relevante nimmt und sagt, okay, warte mal, und jetzt denken wir das mal durch. So. Und was der halt sehr viel macht, ich glaube, das kommt einfach so aus seiner Vergangenheit, der Typ hat irgendwie Chemie studiert, hat irgendwie so ein Biotech-Startup für 300 Millionen verkauft mit 26. Danach hat er irgendwie so eine andere Firma gegründet im Education-Bereich, hat da quasi Leute in so einer App quasi auch so ein bisschen mit Inhalten versorgt und hat die wiederum an Coinbase verkauft.
Okay.
Aus dem ist in Coinbase dieses Programm entstanden, wo du quasi so dich über Kryptowährungen informieren kannst und dann quasi dafür Kryptowährungen auch erhältst.
Ja, witzig.
Und das ist so quasi dort integriert worden. Und dann war er irgendwie paar Jahre der technische Leiter von Coinbase und hat dann quasi für ein Jahr oder so in Startups im Kryptobereich investiert. Und das Thema, was er halt irgendwie jetzt so zu seinem eigenen gemacht ist, halt das Thema Kryptowährung. Aber halt ohne diesen unnötigen Hype. So von wegen, ah, wir werden alle reich, sondern so nach dem Motto, okay, warte mal, was machen wir damit und wie benutzen wir das? Und das, was es halt ganz geil immer hinkriegt, ist zu sagen, warte mal, ich zoome mal auf, bei so einem Thema rein und raus, überleg mir Szenarien. Und dann beschreibt er so Sachen wie, naja, so nach dem Motto, was könnte Kryptowährung stoppen? Ah ja, man könnte technisch gesehen eine Firewall bauen als Nation, als Staatengemeinschaft und da könnte man so und so eben versuchen, so ein System quasi zu attackieren. Also macht es quasi in Echtzeit so eine Art Angriffsvektoranalyse auf Bitcoin, so in Realtime und rattert das da runter und dann sagt er, ja gut, aus politischer Sicht das und das und also du kommst dir vor, als würdest du in so einer Vorlesung
irgendwie so.
Ja. Ja, genau, aber das halt so und du hast das Gefühl, der Typ, der denkt das gerade in Echtzeit. Und wie gesagt, der schafft das dann auf so eine sehr, sehr einfache Art und Weise dann Dinge auch zu erklären, aber du hast nicht den Eindruck, als hätte er sich irgendwas dazu durchgelesen, sondern du hast eher den Eindruck, er hat es im Kern verstanden und ist deswegen in der Lage, quasi solche Themen auch quasi zu analysieren und auch Szenarien zu spinnen, weil er halt eben die Details der Technologie auch versteht und nicht nur, ja, oh cool, wenn wir dezentralisiert, könnten wir theoretisch eben, ne, sondern eher so, okay, warte mal ganz kurz. Und man sagt ihm auch nach, ist immer doof, wenn der eine Vorhersage macht, weil meistens hat er recht. und gerade wenn es eine nicht so schöne
Vorhersage nicht, ist. Wenn es nicht gut für dich ist, quasi.
Ja, es gab so, es ist halt ein bisschen natürlich auch Zufall, es gab so Tweets, ja. Wo er so geschrieben hat, so, hey, warte mal ganz kurz, die Zahlen aus China sehen irgendwie nicht so geil aus, so im, weiß ich nicht, Oktober 2019, also was, 2019. Könnte zu einer Pandemie werden. So, 5 Monate später, so, fuck. Und dann war so, okay, wenn der wieder irgendwas tweetet, dann Vorsicht.
Also, ja, witzig, weil ich musste gerade auch, als du davon so erzählt hast, musste ich gerade dran denken, dass du, glaube ich, auch dadurch auch einige Sachen in den Podcast einfließen lassen hast. Ne? Weil wir haben ja auch total, selten, ja. Weil wir auch selten, wenn wir über Krypto geredet haben, haben wir ja über Cash gesprochen, ja. Sondern wir haben ja eigentlich immer so ein bisschen, ne, kam ja von dir auch oft dann die spannende Einordnung, so, was kann eigentlich der Nutzen sein und wie kann man das realistisch irgendwie einbauen und so. Und du hast ja zwischendurch auch mal gesagt, ja, ich höre gleich meinen 8-Stunden-Podcast weiter, den ich das dritte Mal höre. Und das klingt so ein bisschen so, als wäre das sowas in diese Richtung, ne? Ja, ach, witzig, ja, cool.
Ja, da gibt es tatsächlich, aus meiner Sicht gibt es 4 Leute aktuell, die du dir anhören kannst, aus dem Bereich.
Oder
er ist einer von, genau, er ist einer davon. So. Auch spannend ist halt, dass das Coole ist halt, dass es gibt auch Podcasts mit, ich glaube, mit ihm, dann so einem anderen Typen, der auch einfach einer der Koryphäen ist in dem Gebiet. Und dann aber auch so Leuten wie den Gründer von Ethereum, der ist dann auch so mit dabei. Weißt du, dann hast du so diese Podcasts, wo 3 Leute zusammenkommen, wo du dir denkst, warte mal, der hat wahrscheinlich Bitcoin, der ist wahrscheinlich Satoshi Nakamoto, safe. Ja, so, ja. Weil das ist ganz cool. Ja, ist halt was anderes als diese YouTuber, die dir erzählen, kauf jetzt 20 NFTs und du bist morgen reich. Und dann merkst du, es ist so irgendwie so ein Pyramidenspiel.
Ja, du kaufst jetzt 20 NFTs und dann ist er morgen reich. Ich hab einen Abschluss noch, habe ich glaube ich auch schon mal einfließen lassen. Kurt Krömer, die Shea Krömer-Serie, die im RBB läuft und die auf YouTube ist. Es ist ein Comedian, der, ist Comedian das richtige Wort, ein Satiriker, vielleicht, whatever, keine Ahnung. Der jetzt in letzter Zeit so ein bisschen berühmter war, weil der hier bei LOL Staffel 1 auch dabei war. Eine Last One Laughing, diese
Staffel. Ja, ich habe das sogar geguckt, die erste Staffel. Ich überlege gerade, wer das war.
Genau, der mit der Brille und so, keine Ahnung, also gleich, der auf jeden Fall jetzt gerade so ein bisschen berühmter wird, weil er damit also in die Öffentlichkeit gegangen ist, so, ne, dass er Depressionen hatte, dass er mal Alkoholiker war und so weiter und so fort und das auch immer so ein bisschen Thema ist und der dann, und das ist die Sendung, Shea Krömer, ist quasi immer so, er lädt sich eine Person quasi ein und man weiß vorher manchmal nicht so, ist es jetzt ein Freund oder ein Feind? Und es gibt quasi Sendungen, wo die Person gegenüber einfach nur hart geroastet wird die ganze Zeit und halt fiese Fragen und hier, warum, was ist mit der Schlagzeile und keine Ahnung, warum hast du das mal gesagt und so. Und dann gibt es aber auch Folgen, die ich meistens tatsächlich stärker finde. Also die einen haben mehr Entertainment-Potenzial und die stärkeren Folgen sind eigentlich die mit Freunden. Und witzigerweise, die letzte Folge war mit dem Typen, der damals, also vor 3 Monaten, die Lesung mit Iris Berben und keine Ahnung was, wo der Moderator war. Weißt du noch, wo ich auf dieser Lehrerlesung war?
Ah, ja, ja,
so,
ich
erinnere mich. Warum auch immer. Und da war ja ein Psychologe, der quasi der Moderator war und den ich so sympathisch war, wo ich gesagt habe, ach, der war irgendwie sitzig, so ein bisschen zwischendurch, war ein bisschen nervös und keine Ahnung was. Und der war jetzt quasi da. Und dann ging es halt einfach eine halbe Stunde jetzt über so ein bisschen, also da geht es auch immer so von nichts einfach mal so drauf los. Und dann geht es aber meistens doch um irgendwie ein ernstes Thema. Zum Beispiel ging es mit hier, wie heißt sie jetzt? Nikita Thompson, die man meistens so kennt als Tanzchoreografin aus irgendwelchen irgendwelchen Sendungen so, ging es ganz viel um Rassismus, also und aber sehr, sehr real. Also nicht so dieses, ne, da sind wir jetzt nicht bei, ich habe hier 10 Paper so irgendwie gelesen und keine Ahnung was, sondern so fühlt sich Rassismus für mich gerade an. Ich komme gerade daher und ich wurde wieder dumm angequatscht. Und das irgendwie auf eine ganz spannende, coole Art irgendwie. Jetzt, da gab es einmal ein Thema, wo es um Transfeindlichkeit und so Kram ging und so weiter und so fort. Und jetzt das letzte Thema war halt, wie es um das medizinische, psychologische System halt quasi aussieht. Das ist halt total das Problem ist, dass halt immer noch, immer wenn die quasi Anfragen kriegen, also in seiner Psychiatrie und in seiner psychiatrischen Klinik, da wird immer gefragt, ja, wo sind denn jetzt die Zwangsjacken und wo können wir gute Bilder kriegen und so, wo der immer sagt, ey, Zwangsjacken gibt's nicht mehr in Deutschland, so, wo wollt ihr, aber wir wollen ja schon coole Bilder haben, so ungefähr und so, also fand ich mal ganz spannend, auch diesen Einblick zu haben und wie sehr diese Branche noch darunter leidet, dass wir halt einfach im Fernsehen und in den Medien halt immer noch diese Bilder verkauft kriegen, die halt irgendwie Ticks bringen und nicht, und eigentlich sind wir uns ja mittlerweile einig, ey, jede seelische, geistige Verletzung ist wie eine echte, also eine echte, also wie eine körperliche Verletzung. So müssen wir die eigentlich behandeln. So, aber dieses Bild ist ja immer noch nicht bei allen angekommen, dass es halt immer noch komisch ist, zum Psychologen zu gehen, zum Psychiater zu gehen. Ist ja immer noch Repressalien im Beruf gibt. Manche Referendarinnen und Referendare machen sich Sorgen, dass sie vorher vielleicht mal zum Psychologen gegangen sind, weil die dann vielleicht nicht verbeamtet werden und diese ganze Bullshit. Und das fand ich, also ja, und das sind halt irgendwie, und das ist halt immer eine halbe Stunde und da geht's immer um ein bestimmtes Thema und das finde ich eigentlich immer ganz, ganz spannend, auch weil da es wieder so einen Einblick meistens in Branchen gibt, ja, die mir jetzt einfach auch nicht so viel geben. Also die mir nicht so bekannt sind. Ich habe in meinem Umkreis jetzt nicht 10 Trans-Menschen, die total mir ihre spannenden Kenntnisse irgendwie die ganze Zeit um die Ohren hauen können. Und da kann man zumindest mal so einen kleinen Dive reinmachen und genau, muss auch gar nicht jetzt super viel nachdenken und hochkomplex, sondern kann man sich gut angucken, hat ein bisschen Entertainment dabei, eigentlich immer sehr menschlich schöne Geschichten oft dabei und dann kriegt man Einblick in Themen, mit denen man sonst wahrscheinlich niemanden kriegen würde. Und das, was ich cool finde, läuft halt im RBB, das heißt, es gucken wahrscheinlich sehr viele eher nicht jüngere Menschen so, also beziehungsweise ist halt eher die Zielgruppe in einer gewissen Form auch, das heißt, auch da werden mal Menschen angesprochen, die vielleicht nicht sich immer mit diesem Thema beschäftigen würden und die weil die aber dann diesen Satiriker mögen, gucken die sich das an und dann kommt das so ein bisschen in die Welt. Wo ich mich zum Beispiel dachte, in dieser Transfolge ging es darum, so Nagellack tragen und so, ne, bei Männern so, dass das so komisch ist. Und du weißt ja, mein großer Traum ist ja immer, dass man Röcke für Männer endlich mal etabliert, weil es gibt nichts Cooleres wahrscheinlich für die Beinfreiheit als fucking Röcke. So, in meiner Traumwelt zumindest. Und du weißt, in meiner Schulzeit war ich immer die Prinzessin. Ich war der Engel beim SV-Kram.
Ja, ich also nicht, ja.
Irgendwas schlummert da in mir auf jeden Fall. Und wo ich
dachte, das ist jetzt dein Out,
Come Out. Genau, das ist mein Coming Out, dass ich sehr damit, wie soll ich sagen, ich kann sehr damit, wie heißt es denn, relaten, dass man sich so denkt, dass man dann so denkt, ja, stimmt. Warum geht es denn eigentlich nicht? Warum ist das so verpönt, wenn man auf einmal, weiß ich nicht, irgendwas Weibliches quasi an sich hat? Warum ist man dann auf einmal kein Mann mehr und so diese ganzen Diskussionen und so ein Scheiß? Und man denkt so, ja krass, das ist wahrscheinlich immer noch in vielen Köpfen. Wenn ich jetzt morgen mit Nagellack in die Schule gehen würde, würde es wahrscheinlich ein großes Thema sein. Deswegen
ja, für so 12,5 Stunden wahrscheinlich.
Genau.
Danach wirst du dich dann wieder vergessen.
Genau. Ja. Genau. Aber das finde ich halt irgendwie immer ganz, ganz nett.
Aber ich glaube, es wäre eher auch ein Thema, weil es so ein Wechsel wäre, weil man es vorher nicht gesehen hat und auf einmal, also es ist so, als würdest du dir die Haare
komplett,
also als würdest du meine Frisur adaptieren, weil wahrscheinlich auch erstmal Leute sagen, hör, was ist denn da los? Jetzt vielleicht in anderem Extrem, aber, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so durch die Stadt gelaufen bin, durch Köln so, also ich habe das Gefühl, es gibt viele Typen, die sich so ein bisschen weiblicher kleiden und
gerade. Ja, ich glaube auch.
Das ist auch Köln-Ding, so,
ich glaube, da sind wir halt auch hart. Also, wenn ich dann immer Chiaras Baustellengeschichten mir anhöre, denke ich mir, wir sind nochmal 80 Jahre früher irgendwie so ein bisschen. Aber ich glaube, es ist dann immer so extrem Blasenvergleich. Ich glaube, wir, so auch hier mit Köln so, und ne, relativ offen und was wir halt irgendwie uns angucken. Ja. Und ich glaube, irgendwo dazwischen ist es wahrscheinlich, dass jetzt nicht, wie soll ich sagen, alle durchdrehen, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf einmal der Typ mit langen Haaren kommt. Also, lange Haare ist ja mittlerweile nicht mehr so das große Thema, aber im Rock kommt, sage ich mal. Und ich könnte mir aber trotzdem auch vorstellen, dass es dann doch mehr Thema zum Beispiel jetzt in so einer Schule ist, wenn dann so ein Herr Lars dann wahrscheinlich immer mal sagen würde, Herr Petzer, ist das Ihre Arbeitsteilung jetzt?
Klingt, das wäre ein Experiment, was weil, du wagen solltest, ne, so drei Wochen
ja, Podcast. Das juckt mich so ein bisschen. Weil, weißt du, wir haben doch am Anfang noch mal darüber geredet, schon so, auch so kurze Hosen und so sind ja schon fast ein Thema. So dass so manche Leute sagen, nein, du kannst doch nicht in der kurzen Hose zur Arbeit gehen. Mhm. Und so, wo man denkt so, okay, wenn wir da schon sind, wie kann ich dich denn ein bisschen kitzeln dann vielleicht mal irgendwie? Aber naja, die Badehose wird bald auf jeden Fall ausgepackt.
Wie heißt der eine der Hauptschauspieler von Dune, der den,
ich glaube, Timothy König Chalamet.
Der König gespielt hat.
Oh, den Namen habe ich nicht auf dem Schirm.
Ich glaube, der ist letztens, wenn ich mich richtig erinnere, mein TikTok-News, ist der mit dem Rock tatsächlich auf dem roten Teppich gegangen.
Guter Mann.
Also so ein Herrenrock, keine Ahnung, was der Unterschied ist, aber also, ich glaube, es war eher so Scottish angehaucht. Aber ja, also du hast auf jeden Fall, das Eis ist, glaube ich, gebrochen. Also wenn dann
Das
Fenster ist auf.
Tu's. Okay. Mal gucken. Ich werde dir berichten.
Mal gucken, ob es. Also, wahrscheinlich wirst du eher diskriminiert, weil es kaum Ausstatter gibt, wo du dir Röcke besorgen kannst im Internet.
Ja, Chiara hat voll coole.
Ach so. Aber will sie die mit dir teilen? Das ist die Frage.
Ja, die kann auch, hat keine Wahl. Wir können tauschen. Dafür darf sie eine Hose.
Hast du meinen Rock gesehen?
Welchen Rock?
Du trägst einen Bademantel. Ich bin zur Schule.
Ach ja, schön, genau. Also das finde ich irgendwie immer schön. Das ist ja auch immer so ein bisschen Inspiration auch für den Podcast, dass man da mal so mit Themen konfrontiert, wo man so denkt, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur zur Arbeit gehen würde, gut, als Lehrer und Lehrerin hast du halt eh immer viele Eindrücke, die auf dich einprasseln, aber ich sag jetzt mal, ich möchte nicht zu nahe treten, aber bei deinem Job hast du halt nicht zwingend immer super viele verschiedene Menschen und so, die du irgendwie siehst, sondern wahrscheinlich ist man dann auch irgendwie ein bisschen noch an einer anderen Blase irgendwie. Deswegen finde ich es immer ganz schön, da von außen so Themen reinzukriegen, damit man eben nicht so in dieses, okay, ich bin jetzt Lehrer, ich bin jetzt verbeamtet und jetzt ist mein Leben so und alle Schülerinnen und Schüler sind so und alle Lehrerinnen und Lehrer sind so und ich bin jetzt mein Leben lang so. Weil das fände ich voll schlimm, wenn man da so stagnieren würde irgendwie. Und deswegen, glaube ich, finde ich das immer ganz schön, sich da so diese Impulse von außen zu holen. Und dann eben, was mich halt überhaupt nicht triggert, also positiv, sind halt echt so TikTok-Sachen und keine Ahnung, da bin ich immer noch so raus, Reels bei Instagram, gucke ich mir nicht an. Also ich kann das nicht, also ich brauche lange Medien. Ich brauche 4 Stunden Kinofilme, ich höre mir gerne lange Podcasts an, das ist alles für mich fein. Aber sobald es so kurz ist, irgendwas, irgendwie kriegt mich das nicht. Ich weiß nicht.
Interessant. Ich habe heute noch gelesen, 20% des Contents, der konsumiert wird auf Instagram, sind Reels.
Habe ich auch gelesen. Dachte ich, ist fast noch wenig, weil was ich so mitbekommen habe, dachte ich, wäre es eigentlich noch größer fast, hätte ich jetzt gesagt. Aber
ja, ist immer noch nischig. Ist halt nicht die Startseite, muss man auch berücksichtigen. Also der Start ist halt immer noch Stories und Posts. Also du musst halt extra auf einen anderen Tab klicken.
Ach, ist das noch so? Ich dachte, mittlerweile sind die auch da auf der Startseite irgendwie so. Nee? Ah, okay.
Also es gibt Leute, die posten ihre Reels in der Timeline, dann sind die quasi auch in dem Feed, also am Anfang, wenn du scrollst, aber die separate Reels-Sektion ist halt immer noch einen Klick entfernt von der Startseite. Das heißt, ich glaube, das wird sich auch irgendwann ändern. Wahrscheinlich wird das irgendwann getauscht und dann musst du für Stories irgendwann das hinklicken. Aber ich glaube, noch sind wir bei 20%. Ich glaube eher bei 50. Spannend. Who knows?
Who knows? Hast du noch wen?
Ja. Das ist ja, aber richtig, richtig, richtig lustig. Ist so voll die Klischee-Bubble-Geschichte. Aber ich finde es super geil. Es gibt einen Podcast, der nennt sich The All-In-Podcast. Mhm. Das ist ein Podcast mit 4 Typen. Alle aus derselben Bubble. Der eine ist, die haben alle so Spitznamen, der ist so der Diktator quasi, ist so ein knallharter Typ, so. War Head of Growth bei Facebook, also hat quasi Milliarden verdient, weil er seit dem Anfang irgendwie Facebook groß gemacht hat, so. So ein ehemaliger Softwareentwickler, der aber quasi jetzt einfach nur noch Investor ist, weil er einfach krass ist. Dann der andere ist so ein bisschen der verrückte Wissenschaftler. Der hat so ein Produktstudio und baut halt die ganze Zeit immer so Startups und macht die dann immer groß, aber baut halt immer wieder neue. Geil. Aber so im Biotech-Sektor und so, also der ist halt in dem Bereich eher unterwegs. Okay. Ist auch der Veganer, die Queen of Quinoa so ein bisschen, also so sind so seine Spitznamen. Der ist halt immer ganz, ganz moralisch so ganz anders als dieser andere Typ. Also ist eher so, reflektiert immer so krass. Der andere ist eher so in your face. Der andere, der hinterfragt dann 1000 Dinge. Versucht so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten in die Bande. Dann der dritte ist so ein Typ, der auch mittlerweile wahrscheinlich nur noch Investor ist. Der hat irgendwie so auch ein Startup gebaut, was er dann an Microsoft verkauft hat und ist so aber auch sehr politisch aktiv irgendwie. Also interessiert sich und hat so die Ultra-Analysen zu jeder Wahl auf der Welt, kann er dir mal sagen, wer mit wem, warum und weshalb. Mhm. Und dann gibt es den Nummer vier ist so der Moderator, aber auch krasser Investor, der hat irgendwie als erster in Uber investiert, so, hat damit sein Geld gemacht. Und dann hast du diese vier Typen, die alle irgendwie ganz, ganz in einer komischen Bubble leben, weil sie alle stinkreich sind und irgendwie und du hast aber diese Charaktere sind so interessant, weil der eine ist so der Moderator, der versucht so diesen Haufen irgendwie so zu bändigen. Dann hast du den einen, der immer so knallt einfach sagt, ja, ihr seid einfach alle scheiße und kriegt alle Scheiß zusammen. Dann hast du den anderen Typen, der sagt, ja, aber das liegt an dem Politiker und dies und das. Und dann sagt der Dritte so, ja, warte mal, aber bist doch alles nur Mensch, lass uns doch mal hinterfragen.
Das klingt mega.
Das ist super geil. Das ist halt auch immer, die machen so einmal die Woche eine neue Episode und dann immer zu so aktuellen Themen, wirklich so den aktuellsten Themen, die gerade so irgendwie, irgendwie in dieser Bubble irgendwie relevant sind. Das ist immer auch anderthalb Stunden Gespräch. Also, das heißt immer so 20, 30 Minuten locker pro Themenblock, wo du auch so das Gefühl hast, okay, da sagt mindestens einmal jeder was zu dem Thema und das sind so andere Facetten aus einer ähnlichen Bubble. Das glaube ich, muss man fairerweise immer sagen.
Ja,
das
klar.
Ist aber super unterhaltsam, aber auch, wie soll ich sagen, ich glaube, also die sagen von sich selbst, dass die relativ viele hochrangige Menschen in primär auch USA, aber auch, glaube ich, in anderen Ländern irgendwie hören. Mhm. Was ich mir auch vorstellen kann, dass da irgendwie, dass Obama sich das reinzieht. Also kann ich mir das sogar vorstellen, weil die Themen, über die sprechen, sind auch, würde man denen auch, glaube ich, gerne zuschreiben, als da seid ihr Experten in dem Themenbereich. So. Oder habt wenigstens so viel Ahnung, dass es interessant ist für jemanden, der ebenfalls Ahnung hat, dazuzuhören. Und das ist nicht nur so, ich glaube, das könnte, sondern ja.
Und ich glaube, so sehr man auch dann so Reichtum im Zweifel immer kritisch sieht und dann eher mal verteufelt und so, man darf ja auch nicht vergessen, dass es manchmal ja auch so ist, dass Leute halt einfach auch reich geworden sind, weil sie einfach auch irgendwas drauf haben. So, ne? Also ich glaube, oft genug haben wir auch Menschen, ne, die halt irgendwie reich sind, weil sie einfach reich sind so, ne, und irgendwie Bullshit machen und keine Ahnung. Mhm. Aber es kann ja auch Leute geben, die einfach krasse Skills haben und deswegen einfach reich sind und die können einfach spannende Dinge vielleicht auch erzählen. Und durch das Geld haben sie vielleicht Kontakte oder keine Ahnung, werden, so blöd es klingt, irgendwie ernster genommen oder was auch immer, haben eine ganz andere Perspektive, weil ihnen Möglichkeiten gewährt werden, die anderen nicht gewährt werden, weswegen es ein spannender Einblick ist in eine, glaube ich, eine, wie du gesagt hast, eine Blase, die aber ich, also das finde ich, klingt ganz geil. Ich glaube, da werde ich mal reinhören. Das finde ich ganz witzig, glaube ich.
Ja, und ich würde nicht sagen, dass die alle gleich viel coole Dinge machen, aber ich habe schon den Eindruck, dass die dann auch das Geld nicht einfach, weiß ich nicht, nicht nur für teure Pullis und Champagner ausgeben, sondern, wie gesagt, das ist der eine, da wirst du denken, der sieht aus, als würde er gerade irgendwie Student sein, weil das ist der Raum, in dem er den Podcast aufnimmt und so wie er so von seinem Leben berichtet, habe ich eher das Gefühl, der ist halt Tag und Nacht einfach mit seiner Arbeit beschäftigt und ballert da einfach. Der andere investiert quasi in fast nur irgendwie Cleantech und hat sich zur Aufgabe gemacht, irgendwie den Klimawandel zu stoppen mit seiner Kohle. Jetzt kann man sagen, ja gut, ist vielleicht auch viel Greenwashing und so weiter, aber
ja.
Man hat wie soll ich sagen, es ist nicht der typische Saint-Tropez-Milliardär, wo du dir einfach denkst so, yo, irgendwann mal ist doch auch langweilig irgendwelche, weiß ich nicht, Studentinnen auf einer Yacht irgendwie den ganzen Tag beim Tanzen zuzugucken, oder?
Das ist immer genug.
Ja. Ne? Und
witzig. Ja, das will ich mir gleich mal anhören. Ich habe nur einen Abschluss, der aber nicht viel Raum einnehmen wird, weil das ist mehr ein Tipp von Chiara. Weil gestern Abend durfte ich mir mit Chiara im Bett eine Zusammenfassung von Temptation Island angucken.
Geil,
mit,
Alter.
Also aber kommentiert von Mirella, tief egal, ist eine YouTuberin. Kenne ich noch von früher mal irgendwann, vor 5, 6 Jahren, keine Ahnung. Hat sie auch, ist halt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen, Mama jetzt, Influencerin und aber auch so ein bisschen vegan und alles mögliche so ein bisschen. Also ist, glaube ich, ich finde ihre Stimme ein bisschen anstrengend. Ich glaube, manchmal ist sie auch, also ich finde sie jetzt nicht immer so sympathisch irgendwie, aber hat auch viele gute Punkte, also viele super gute Punkte, die sie anspricht und so weiter und so fort. Aber Das ist immer so witzig, Chiaras Ausrede ist immer, sie guckt ja so kein Fernsehen und kein Trash-TV und so weiter und so fort, aber sie guckt das quasi immer dann kommentiert von ihr, guckt sie ja diese ganze Scheiße auch, über die sich alle so unterhalten und ich denke mir so, ich kenne das alles nicht und so weiter und das habe ich gestern mal mitgeguckt und holy guacamole, ist das ein schlimmer Scheiß. Also ich muss sagen, diese Kommentierung hat viel Unterhaltungswert. Also ich kann schon verstehen, warum man das dann guckt. Das ist dann so ein bisschen wie, als würde man es vielleicht mit seiner Freundin nur gucken oder mit seinem Freund gucken. Und man macht sich immer so ein bisschen lustig und redet da so ein bisschen drüber. Ich glaube, das ist echt eine gute Nische so. So Serien wie die, die halt so dazu einladen, drüber zu reden, zu kommentieren. Aber also ich habe auch schon mal irgendwann eine Bachelor-Folge mit ihr dann irgendwie dann zusammen geguckt, wo man das kommentiert hat. Das war so, ja, okay. Ich find's todeslangweilig, also die Serie Bachelor so. Ich verstehe nicht so richtig, was man daran finden kann irgendwie, außer Leute, die so sensationsgeil sind oder halt diesen Beef sehen wollen in irgendeiner Form. Ja, okay, das holt mich nicht so ab. Aber Temptation Island ist eine ganz neue, also das ist was, also kennst du das Prinzip davon?
Sag's mir. Ich kenn alle Prinzipien. Ich kann's nur gerade nicht zuordnen. Ich weiß nicht, ob's Love Island, Temptation Island oder
es ist einfach ganz
eine andere Netflix-Variante von Reality TV.
Ist es
das, wo sie in so nicht miteinander machen dürfen?
Nee, das ist das nicht. Das ist, glaube ich, diese.
Oder provoziert werden, das zu
tun? Ja, so, nee, das ist, glaube ich, was anderes. Ich glaube, das ist das, was auf Netflix mal lief, dieses Don't Touch oder so. Sondern, ja, ja. Nee, das ist so. Das war,
oder warte mal, lass mich kurz raten, ist das das mit den Pärchen, die so in der
Kriegsmodus
sind und dann so mit einem anderen Dude oder Girl in so eine Wohnung gesteckt werden, so das erste Mal mit jemandem zusammenwohnen?
Nee, das ist auch nicht.
Aber okay, das gibt's auch auf Netflix, ja?
Nee, es ist tatsächlich, da sind jetzt, also was ich jetzt gelernt habe, da sind vier Pärchen und die werden getrennt und dann sind die vier Jungs in einer Villa und die vier Girls in einer Villa und die kriegen irgendwie. Die einen kriegen 20 nackte, horny Typen dazu geworfen. Und die anderen kriegen irgendwie 20 nackte, horny Girls dazu geworfen. Also die Männer halt, die Frauen und so. Und deren Aufgabe, die heißen dann auch irgendwie so, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, aber das sind dann so, die haben die Aufgabe, die Typen irgendwie zu verführen. Die quasi
so,
so. Und twerken die ganze Nacht da rum. Und dann zeigen die sich abends diese Videos und sind alle voneinander enttäuscht, weil der andere dann doch mal irgendwie auf den Arsch geht. Und so, ihr meldet euch für eine fucking Serie an, wo es darum geht, dass das so ist. Was habt ihr denn erwartet? Es ist unmöglich. Also ich glaube, du kannst der bravste Typ auf der Welt sein. Es funktioniert nicht. Die werden das immer so zusammenschneiden und du wirst immer, also es funktioniert nicht. So, auch ich als der, sag ich mal, der echt, glaube ich, nicht so den Hang zu hat für sowas dann irgendwie, also, es wäre unmöglich, da, glaube ich, sauber rauszugehen. Das weiß, glaube ich, auch jeder. Aber dann heulen die ganze Zeit darum, ich hätte es nie erwartet. Und es ist dann so Tag 2, weißt du, es ist dann so Tag 2 und die eine erzählt so, ja, ich habe den geheiratet, aber wir sind irgendwie, ich stehe über dem, der kann nichts, ich finde den scheiße. Und denkt so, das hat zwei Tage, also nach zwei Tagen denkst du so schon. Und ich bin explodiert. Also ich konnte es nicht mehr. Das hat wirklich alles in mir, also ich weiß auch nicht, das war ganz, ganz merkwürdig. was mich so verstört hat, war diese gegenseitige Enttäuschung, wo ihr denkt so, also selbst wenn ich euch unterstelle, dass ihr richtig hohl seid, ihr habt diese Sendung, bevor ihr euch da anmeldet, doch bestimmt schon mal gesehen. Und was habt ihr genau erwartet? Dass ihr das Pärchen seid, wo es auf gar keinen Fall so ist? Ich glaube nicht. Und dann wird auch die ganze Zeit nur so damit gespielt, dass die gefühlt alle nur irgendwie dann halt berühmt werden wollen, Social-Media-Stars werden wollen und dann halt, ne, die nächste Bachelor in Paradise-Tante werden oder keine Ahnung was. Also deswegen finde ich es dann noch mal ein bisschen, das macht es dann noch mal alles ein bisschen wacker, weil man die ganze Zeit nur so denkt, ja, es ist wahrscheinlich eh alles inszenierte Scheiße, also das sind wahrscheinlich eh keine Pärchen, sondern so, ey, Homie, Homegirl, lass mal so tun, als wären wir zusammen und dann melden wir uns da mal an und dann ist es eh egal, mach ein bisschen Drama, ein bisschen Schauspiel und dann entdeckt uns vielleicht RTL 2 und dann haben wir vielleicht morgen.
Ohne Scheiß, das hat's richtig kaputt gemacht, als diese, also ich sag mal, damals, als die Zeiten noch gut waren.
So Big Brother?
Als Big Brother gab, aber auch, also als deine Karriereleiter so aussah, Big Brother, 9 Live, vielleicht mal eine Talkshow bei Lanz, mal gucken, so, das waren so deine Optionen, aber hat nicht viele Leute so geil gemacht, war nicht so für viele so das Ding. Jetzt, ne, da war es noch so, die Leute sind hingegangen, weil sie Bock drauf hatten auf dieses Abenteuer. Das war so ein Ding. Jetzt ist es so, jeder zweite Kandidat von egal ob Bachelor, in Paradise, normal Bachelor,
Topmodel, Jersey's Topmodel.
Top, alles. Egal welche, ist so, hi, ich bin Tom, 17 und Influencer. Hi, ich bin Cindy, 23 und YouTuberin. Hi, ne, und dann so, das ist das Intro. Und dann denkst du dir so, oh Mann, du willst doch, ja, okay, es funktioniert, die Leute werden gleich. Ich hab ja auch schon geguckt, ne? Ich hab auch schon gerade dein Profil geöffnet, ich follow dir zwar nicht, aber ich hab schon so, alle, die anderen ja, es ist für die meisten selber nur noch dieses Sprungbrett geworden.
Ja, ja.
Das ist irgendwie langweilig dadurch. Aber ich früher fand ich es ganz cool. Also nicht diese Extremvarianten, wo sie so nackt auf einer Insel sind und dann du denkst so, hä? Was mache ich gerade?
Ja, aber wo man so dachte, ach krass, ich gucke gerade so ein bisschen in echten Menschen in komischen Situationen so zu, ne?
Ja, also genau,
in ungewohnten Situationen. Ja, das verstehe ich. Ja. Diesen Voyeurismus-Gedanken gar nicht so negativ gemeint, dass man den irgendwie dann spannend findet.
Ja, ich meine, das ist so auch geile, leichte Kost, ne? Kannst du einfach Kopf abschalten und sich berieseln lassen. Das war halt immer der Job, den diese Aufgabe, diese Medien hatten. So, lass mich einfach nur nicht nachdenken für ein paar Stunden.
Ja.
Crazy Maisie.
Das war doch ganz spannend. Dass wir vielleicht mal kurz, damit ich es in der Zusammenfassung, in der Folgenbeschreibung vielleicht nochmal runtertippen kann. Vielleicht müssen wir gleich mal kurz zusammen sammeln. Aber
auf jeden Fall.
Jetzt drücken wir, bündeln wir alle unser Gekidama. Weil Frankfurt nämlich am Donnerstag gegen West Ham spielt und das Hinspiel 2-1 gewonnen hat. Wenn sie das am Donnerstag gewinnen, sind sie im Finale der Europa League, nachdem sie Barcelona rausgeschmissen haben.
Krass. Wieso ist Messi irgendwie krank geworden? Oder
nee, er spielt bei PSG. Genau. Aber so, deswegen, dafür müssen wir die Daumen drücken. Und gleich spielen sie gegen Leverkusen, aber das kann abgeschenkt werden. Ist scheißegal, darum geht's nicht mehr. Das wollte ich
okay.
noch. Das musste noch gesagt werden.
Gut, gut. Gut zu wissen.
Ah, ja.
Alright.
Peace out. Alrighty. Hey, Tom.